Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 263. Heute mit dem Personality Special über den Best in the World. Ich meine nicht Shane McMahon, ich meine natürlich CM Punk. Wir besprechen also seine Karriere. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist zum einen der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich auch jetzt schon, ich freue mich auf den Podcast und ich freue mich auch sehr darauf, wenn du unseren dritten in der Runde nämlich vorstellst, weil du hast eben vorher im Vorgespräch schon gesagt, er ist in Lederlaune. Ich bin ganz gespannt, wie er aussieht.
Ich sagte, er ist in Lederraune, weil ich die Buchstaben vertauscht habe. Aber wenn wir über CM Punk sprechen, dann kann ja eigentlich nur einer dabei noch sein. Und das ist natürlich der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Ich habe mich noch nie so sehr auf den Podcast gefreut. Ach ja. Das wird schön.
Ja, CM Punk heute mal hier im Personality Special. Es war ein Thema, was wir wirklich sehr, sehr oft von euch vorgeschlagen, angefragt, gewünscht oder was auch immer bekommen haben, angedroht. Und dem kommen wir natürlich gerne nach. Ich hatte natürlich so ein bisschen gehofft, als wir die Themenplanung gemacht haben, vielleicht gibt's ja das große Surprise bei All Out und CM Punk tritt auf. Das wäre natürlich dann perfekt gewesen vom Timing her. Nicht ganz, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich alle auf den Podcast, um auch einfach hier die Karriere von CM Punk nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen. An der Stelle ganz kurz noch zwei, drei Hinweise in eigener Sache. Schaut gerne mal bei uns auf Facebook und auf unserer Website vorbei. Wir haben gerade ein wunderbares Gewinnspiel laufen. Und da könnt ihr nämlich die DVD zu Fight with My Family, ne, der Page-Film, Fighting with My Family, Entschuldigung, gewinnen, inklusive dem Buch der Superstars. Ne, also zwei zum Preis von einem in Zusammenarbeit mit Panorama Entertainment. Und natürlich, wenn ihr möchtet, schaut natürlich gerne bei uns auf Patreon und bei Steady vorbei. Shaggy, da haben wir jetzt zuletzt den guten Savio Vega besprochen. Endlich!
Das ist richtig, wir haben es endlich geschafft, über Savio Vega zu sprechen, denn deswegen weiß ich auch so, wie Kai sich jetzt in etwa fühlt. So ähnlich ging es mir, glaube ich, bei Savio Vega.
Übrigens, ich muss sagen, ganz kurz, Fighting with My Family kann man schon gucken, also macht Spaß. Habe ich auf dem Flug nach Toronto gesehen, kurzweiliger Wrestling-Film, aber gerade so für Wrestling-Fans schon irgendwie sehr cool und dann spaßig gemacht, also Empfehlung.
Ja, wie gesagt, gibt's dreimal mit dem Buch zusammen, schaut da gerne mal vorbei. Das war's dann auch, erstmal hier mit den Hinweisen. Springen wir doch gleich dann einfach ins Hauptthema, CM Punk. Kai, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du den Namen CM Punk hörst?
Money in the Bank 2011. ich verbinde das immer ganz krass mit dem Summer of Punk und auch irgendwie so mit, ja, das klingt irgendwie so komisch, aber schon sehr mit so einer gewissen, mit so zwei, drei Jahren auch in meinem Leben, sage ich jetzt mal, wo ich dann so jugendlich war. Also ich bin ja immer noch jetzt super jugendlich, ne? Ne, aber ich habe da auch schon wirklich einen extrem krass persönlichen Bezug zu dem Charakter CM Punk. Weil mich das so drei, vier Jahre, fünf Jahre in meinem Leben so wirklich extrem begleitet hat.
Inklusive dem Straight-Edge-Tattoo?
Inklusive dem Straight-Edge-Lifestyle, ja, durchaus.
Dem du aber inzwischen abgeschworen bist.
Genau. Ich habe von der Stretch Society zum Team Prost gewechselt.
Ja, warum auch nicht? Shaggy, was sind deine Erinnerungen an CM Punk, so wenn du den Namen hörst?
Na, ich muss natürlich zuallererst die Pipebomb natürlich denken, so wie er da auf der Bühne saß und diese Aktion war echt ein großer Moment im Wrestling geschehen, in der Wrestling-Geschichte, den man auch nicht zu kleinreden darf. Das war wirklich ein großer Moment und das hat den zweiten großen Summer of Punk gebracht und der war wirklich großartig. Das war eine geile Zeit, die Storys waren super, die Emotionen waren groß, das war natürlich toll. Daran muss ich denken und natürlich seine größte Errungenschaft, die er im Leben erreicht hat, AJ Lee.
Das war mir so klar, dass du das hier noch erwähnst. Ich habe ja als früher Ring of Honor-Fan natürlich auch diese ganze Ring of Honor-Phase von ihm durchgemacht. Er war tatsächlich einer der Hauptgründe, weshalb ich bei Ring of Honor hängen geblieben bin und weshalb ich auch auf Indie-Wrestling aufmerksam geworden bin. Also ich habe erzählt, bei WrestleMania 20 damals, wo ich vor Ort gewesen bin, At Our Best mir damals angeschaut und CM Punk war einer von den Leuten, wo ich gesagt habe, geil, über den möchte ich gerne mehr wissen und ich möchte gerne mehr Matches von dem sehen. Und,
war das das Match gegen AJ?
Yes.
Oh, du Hund.
Genau, das war das Match gegen AJ und auch ansonsten war es ein ziemlich cooler Event, auch mit Samoa Joe gegen den Jay Briscoe und solche Sachen. Da waren schöne Sachen dabei und ein Scramble Cage Match, war auch mal so eine Erfahrung. Aber das sind so meine Erinnerungen und dann auch diese ganze erste Summer of Punk-Phase quasi, da werden wir auch gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, das ist auch so eine Geschichte, die mich wirklich sehr bewegt hat und wo ich damals auch, als dann das Final Chapter beendet worden ist, da auch fast ein Tränchen vergossen habe, als dann Punk auch in den Streamern gesessen hat und gestanden hat und da selbst geweint hat, da habe ich auch fast ein bisschen geweint. Also ich war früher auch ein riesengroßer CM Punk-Fan. Kai, warst du jetzt enttäuscht, dass ein CM Punk nicht bei All In gewesen ist, All Out?
Ja, also enttäuscht, weil ich ihn gerne einfach irgendwo sehen würde und ihn gerne bei neuen Promos zuhören würde. Und da hat sich irgendwie All Out angeboten. Aber letztendlich, das ist immer so, wie auch dieses Shawn Michaels-Thema. So, man will es irgendwie immer, aber ist halt auch die Frage, so wird es dem Hype gerecht? Von daher bin ich gar nicht wirklich enttäuscht. Und ich weiß nicht warum, aber ich würde ihn trotzdem lieber in der WWE sehen.
Shaggy, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich war nicht enttäuscht, aber man hat es ja irgendwie so unterbewusst doch irgendwie gehofft. Also seien wir doch alle ehrlich. Also das hätte auf jeden Fall gepasst. Aber sag niemals nie, der kann immer noch kommen. Aber auch so wie Kai das sagt, vielleicht sehen wir ihn ja auch trotzdem bei WrestleMania gegen Hunter Hearst Helmsley.
Oder Hunter Horst Helmsley.
Ich wollte den gleichen Witz machen. Ich wollte genau den gleichen Witz machen.
Ich glaube, was wir hier einfach alle haben möchten, ist einfach dieser riesengroße Knall, wenn dann auf einmal ein CM Punk wieder da wäre, oder? Ich glaube, das ist so man will diesen Augenblick eigentlich haben. Und zugleich will man ihn eben nicht haben, weil, wie gesagt, man weiß ja dann auch nicht genau, was wird daraus, wird es irgendwie dem Wünschen und den Fantasien irgendwie gerecht. Ich habe auch ein bisschen natürlich drauf gehofft, aber ich habe auch nicht damit gerechnet oder sonst irgendwas. Und
stellt euch doch diesen Moment vor, wenn wir am 3. Oktober, plötzlich bei Twitter lesen, morgen CM Punk bei SmackDown. Das wäre doch cool.
Oder wenn wir am 3. Oktober ist ein Donnerstag lesen, morgen CM Punk World Tag League.
Ja, oder ja, so.
Und Shaggy ist am Samstag nicht da. Ja, und
ich bin genau gar nicht da bei der World Tag League.
Ja, sogar gar nicht da. Und dann kommt CM Punk. Und dann ist der Shaggy nicht da.
Naja, solange der Invisible Man nicht da ist oder ein Orange Cassidy oder ein Savio Vega, da kann ich es verschmerzen.
Welcher das Tag-Team von CM Punk und dem Invisible Man?
Das wäre geil. Aber aktuell ist ja eher CM Punk, zumindest im Wrestling-Business, der Invisible Man.
Das stimmt. So, dann lass mal hier, bevor wir hier wieder komplett eskalieren, lass uns mal hier so ein bisschen zu dem Karriere-Rundown kommen, ne? Also von CM Punk. Wir wissen alle, CM Punk heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Phil, beziehungsweise Philip Jack Brooks, ist am 26. Oktober 1978 geboren in Chicago, Illinois, ist somit aktuell 40 Jahre alt, derzeit verheiratet mit AJ Lee seit 2014. Und ja, wie gesagt, ist ein streitbarer Charakter. Das war er wohl auch schon in der zu seinen Jugendzeiten und hat vor allem auch gar kein so einfaches Elternhaus gehabt. Kai, was war denn da so, was sind denn da so die Schwierigkeiten gewesen, dass dieser junge, heranwachsende Mann da nicht gerade den einfachsten Start ins Leben gehabt hat?
Ja, das Problem bei einem Punk war ja, dass er nie so den wirklichen Bezug zu seiner wirklichen Familie hatte. Also auch dann mit dem Vater, der irgendwie Alkoholiker war, ihn auch nie irgendwie geschlagen hat oder sowas. Aber der dann schon so als Jugendlicher mitbekommen hat, okay, meinem Vater, dem geht's nicht gut, der ist irgendwie nicht immer so auf dem Damm. Da erzählt er ja auch von dieser einen Erfahrung, wo er dann zum Beispiel abgeholt wird, irgendwie von irgendeinem Training ist es, glaube ich. Und der Vater sich da beim Autofahren alle paar Meter übergibt im Auto. Und das sind ja Eindrücke, die merkst du natürlich auch, gerade als Jugendlicher oder als Kind. Und das war dann ja schon so, dass er dann gesagt hat, irgendwie bei meiner eigenen Familie, so, da kriege ich nicht die Liebe oder sowas, gerade wenn dann der Bruder Sachen in den Arsch gesteckt bekommt, so wurde es ja gesagt, Geld und hier und College und sowas, und er so als zweites Kind das alles nicht hatte, dass er sich dann ja so ganz hart gesagt eine andere Familie gesucht hat und dann eher bei Freunden untergekommen ist, weil er mit seinen Eltern nicht klarkam.
Ja, genau so war es. Also keine wirkliche Familienbasis irgendwo, und wie du richtig gesagt hast, also er bezeichnet ja auch einfach eine sehr enge Freundin zum Beispiel als seine Schwester, nur mal so als eines der konkretesten Beispiele da. Er war auf jeden Fall immer jemand, der nicht so recht irgendwo reingepasst hat. Das war in der Schule so, das war bei seinem Elternhaus so. Die Sache mit dem alkoholsüchtigen Vater, das hat ihn auch dazu gebracht, Straight Edge zu werden. Das war ja Shaggy, was ist eigentlich Straight Edge? Erklär das mal, wir haben es heute schon mal irgendwie hier erwähnt. Woher kommt das und was ist das?
Ja, Straight Edge ist eine Lebenseinstellung, die viel, gerade auch viele Musiker und viele Leute durchleben und leben, die schlechte Erfahrung mit Alkohol und Drogen und so weiter gemacht haben und sich als Lebensinhalt gesetzt haben, ja, keine Drogen, kein Alkohol, nicht allzu viel Sex, eigentlich auch kein Tabak und in der Regel sogar, wenn man es ganz durchzieht, komplett kein Koffein, komplett auch kein Fleisch und so weiter. Wenn man das richtet, ist dann ist man wirklich straight edge so.
Genau, und das hat seinen Ursprung, glaube ich, eigentlich im Punk, also in der Punk-Musik. Und das Zeichen dafür ist eben auch dieses X. Und ich glaube, das rührt daher, dass wenn du quasi in einen Club kommst und unter einem gewissen Alter bist, ich denke mal unter 21, dann kriegst du ein großes X auf die Hand. Das bedeutet, du kriegst keinen Alkohol. Das hat man dann hier quasi so übernommen. Und das hier im Punk ist ja auch ja Straight Edge seit Lebenszeiten quasi. Aber
ich möchte ganz kurz, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche, lieber Olaf. Ganz wichtige Sache ist aber auch, wir haben jetzt den alkoholkranken Vater angesprochen, aber auch ganz wichtig ist ja, dass auch die Mutter an bipolarer Störung gelitten hat und das ja auch sich ausgewirkt hat auf die Kinder. Einige der Kinder das auch wohl geerbt haben oder zumindest es auch übernommen haben. Er hat zwar gute Verhältnisse zu einem Teil seiner Familie, aber so zu seinem älteren Bruder, mit dem hat er sich auch wirklich entzweit. Ich meine, ihr habt es gesagt, er hat alles bekommen und ein CM Punk irgendwie nicht, hat sich benachteiligt gefühlt und ist dann gegangen. Das ist ja eine Verhaltenseigenschaft, die man von CM Punk heute noch kennt. Wenn er nicht alles bekommt, was er will, dann geht er.
Ja. Wie dem auch sei, dann lass uns mal hier so ein bisschen in die Wrestling-Karriere von CM Punk irgendwo reinspringen. Er war ja auch jemand, der sich quasi in das Wrestling verliebt hat eigentlich. Und Kai, was sind da so die ersten Berührungspunkte für den CM Punk gewesen? Weißt du das noch?
Ja, gerade so als, er hat sich irgendwie auch mal so als Außenseiter gesehen und sagt dann ja auch, dass so ein Schlüsselmoment für ihn war diese Roddy Piper Kokosnuss-Sache, wo er, glaube ich, war es Jimmy Snuka, ja, oder?
Yes.
Wo dann Jimmy Snuka die Kokosnuss über den Kopf gehauen hat und Piper dann so der Heel schlechthin war. Und CM Punk dachte, also auch gerade Piper so mit dem Kilt, was ja auch eher so ein komisches Outfit war, so in dieser Welt der Männer, weil das war ja noch, also war ja immer noch dieses noch viel krasser Land of Giants, als es dann später noch war, wo dann auch ein CM Punk gedacht hat, okay, irgendwie so bin ich auch, ich bin auch irgendwie komisch wegen meinen Klamotten und ich bin auch eher der Außenseiter und werde auch weniger gemocht, so will ich auch sein, so kann ich auch sein, ich kann auch der Böse sein, der gehasst wird, weil er irgendwie anders ist. Und ich weiß ja, dass das so ein Schlüsselmoment war, wo er gesagt hat, okay, das begeistert mich. Das ist das Tolle an Wrestling. Und dann auch, wie es viele zu der Zeit gemacht haben, einfach gesagt haben, ich mach das jetzt. Ich wrestle auch. So komplett ohne Erfahrung.
Ja, genau. Also sprich Backyard Wrestling.
Genau, Backyard. Also auch wie die Hardys gemacht haben oder keine Ahnung was. Dieses typische amerikanische Backyard Wrestling. Also das komplette Gegenteil von Don't Try This at Home.
Genau, man darf es eben auch nicht unterschätzen, dass damals Backyard Wrestling war halt nicht nur, ich turne ein bisschen auf dem Trampolin rum, sondern Backyard Wrestling, da gab es halt wirklich dann auch kleinere Promotions, die quasi dann auch Zuschauer gezogen haben in ihren Orten. Dann fand das eben dann in irgendwelchen Gärten oder sonst irgendwas statt. Und hier war es dann eben auch hinterher so. Also er hat angefangen bei einer Backyard-Wrestling-Promotion namens Lunatic Wrestling Federation mit Freunden und seinem Bruder Mike. Und da kam schon dieser Name CM Punk auf. Und der wird ja häufig drum gerätselt, wofür steht denn dieses CM? Es ist wohl das berüchtigte Chick Magnet, weil das Tag Team, was er dann später mit CM Venom gebildet hat, hießen eben die Chick Magnets. Und ja, hier war es dann eben später so, dass er mit seinem Bruder zusammen eine Wrestling Promotion gestartet hat in einem Lagerhaus in Illinois. Und das hielt aber nicht allzu lang, weil er und sein Bruder sich quasi um Geld gestritten haben. Punk hat dann eben seinem Bruder vorgeworfen, dass er eben mehrere tausend Dollar geklaut hätte, quasi veruntreut hätte aus dieser kleinen Promotion. Und ja, das war es dann eigentlich auch mit dieser Beziehung der beiden Brüder, was natürlich auch sehr schade gewesen ist. Und Punk hat daraufhin erstmal sich gedacht, Mensch, ich könnte ja mal vielleicht doch mal ernsthaft anfangen zu trainieren und nicht nur so auf meine eigene Faust. Und Shaggy, die Geschichte mit den Trainern und den Trainingsschulen, das ist ja so deine Domäne, ein bisschen bei unseren Helden aus der zweiten Reihe ja auch ganz oft. Er ist ja dann zur Steel Dominion von A-Steel gegangen.
Ja, Ace Steel, ja auch gar kein unbekannter Wrestler, der auch in der späteren Laufbahn von CM Punk noch eine Rolle spielen sollte. Aber da war ja ein Trainer in Chicago und da haben andere Leute trainiert, wie ein Colt Cabana, den er da schon getroffen hat und die ja dann zumindest bis vor einigen Jahren die besten Freunde waren und wurden. Aber auch Wrestler wie jetzt Lita war da zeitweise, wo hat er trainiert, oder auch ein Adam Pearce, den man ja heute noch als Producer bei der WWE kennt. Also das sind so ein paar namhafte Leute, die da hervorgegangen sind. Und wie gesagt, Ace Steel, den hat man auch später noch öfteren im Ring gesehen.
Genau, Ace Steel ist einer von seinen Trainern gewesen, Danny Dominion, anderer, Kevin Quinn. Später kamen auch noch Leute wie einen William Regal zum Beispiel dazu, einen Dave Taylor, einen Dave Finlay natürlich eben auch. Da kamen dann ganz viele Einflüsse, also gerade wenn man ja so international wrestelt, wie es ja dann eben CM Punk später getan hat, die Workshops, die Leute da mitnehmen und die Möglichkeiten, die sich dann anbieten, da ist es ja immer sehr schwierig, so den einen Trainer zu finden. Aber hier hat er eben den Anfang gemacht.
Das und Witzige ist ja auch dabei, wenn du dann gerade so diese Bilder von früher siehst und dann Punk neben Cabana stellst, der dann so, also Cabana dann dieser Athlet ist und du siehst, ah, okay, der hat auch schon mal Sport gemacht und du dann irgendwie einen CM Punk siehst und dir denkst, gut, der hat jetzt eher weniger Sport gemacht.
Ja.
Das sind ja auch ein Punk eher der war, der mit ganz vielen Sachen Schwierigkeiten hatte. Der zwar dann auch, was du schon damals gemerkt hast, wenn du auch so Videoclips siehst, so aus der Zeit oder auch vielleicht ein, zwei Jahre später, so dieses Charisma hatte, aber so körperlich war der dann auch in einem Cabana lange Zeit unterlegen, was auch so, was so die Skills angeht, sich im Ring zu bewegen und alles.
Ja, einem CM Punk fehlten damals einfach so ein bisschen die athletischen Voraussetzungen. Also wo viele dann gesagt haben, ja, ich habe Football gespielt oder ich war vielleicht am College im Ringer-Club oder sonst irgendwas. Das fehlte bei CM Punk einfach. Und dadurch hat er eben da wirklich Probleme gehabt, wenn du sowas in frühen Tagen nicht irgendwie lernst. Also wir sprechen jetzt so, seine Anfänge begannen so im Jahr 1999 etwa. Sprich, da war er dann auch schon über die 20. Ne? Also auch das, wenn du nicht diese Bewegungsabläufe nicht früh lernst, dann ist eben auch echt schwierig, das irgendwie ja mit sich zu vereinnahmen irgendwo. Ne? Und Kai hat hier gerade schon das Stichwort Charisma in den Raum geworfen. Zu der Erscheinung eines CM Punk gehören ja eben auch seine ganzen Tattoos und da ist natürlich dieses Pepsi-Tattoo auf seiner Schulter, was ganz besonders prägnantes, was einem sofort auffällt. Er hat eine ganz besondere, wie soll man sagen, Beziehung zu seinen Tätowierungen. Nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen haben die gar nicht unbedingt so die große Bedeutung, also so sinngemäß, sondern manchmal auch ganz einfach. Zum Beispiel beim Pepsi-Tattoo, da hat er sich an einen seiner Lieblingsmusiker orientiert, der einen Coca-Cola-Tattoo gehabt hat. Und ich hätte einfach nur gesagt, ja, die Begründung, weshalb ich ein Pepsi-Tattoo auf der Schulter habe, ist, ja, ich mag halt Pepsi. So, und wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich es nicht. Und Charisma, auch da nochmal vielleicht in eine andere Richtung gedacht. Also CM Punk ist ja auch jemand, der durchaus als Chick Magnet, um diesen Spitznamen nochmal aufzugreifen, bekannt gewesen ist. Also der hat schon im Wrestling-Circuit einige Freundinnen gefunden und hat ja letztlich dann auch mit AJ Lee ja die passende Partnerin an seiner Seite dann letztlich doch gefunden. Ja, Shaggy, wie ging es weiter? Er war ja dann schon noch in den Independents aktiv, hat ja dann auch teilweise mit den Absolventen der Steel Dominion irgendwie auch getaggt und sind sich sehr oft über den Weg gelaufen, die Leute damals.
Genau, die haben des Öfteren auch noch zusammen quasi auch geteamt, wie du es gesagt hast. Zusammen mit ihnen hat er auch eine Gruppierung, ein Stable damals gegründet, die Gold Bond Mafia. Cooler, cool klingender Name, aber so an Matches aus der Zeit kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich dann aber auch, dass er dann relativ schnell auch Fuß fassen konnte in die Bereich bei der IWA Mid-South. Da hat er dann auch direkt große Erfolge einfahren können und hat da auch schon Gegner gehabt, wie zum Beispiel ein Colt Cabana, den immer wieder begegnet ist. Ein Chris Hero war da, ein Eddie Guerrero, AJ Styles, all das waren Wrestler, die bei IWA Mid-South auch aktiv waren und das waren schon damals fantastische Matches.
Man muss vor allem sagen, dass hier IWA Mid-South natürlich zur damaligen Zeit, also wie gesagt, Jahrtausendwende 2001 irgendwie so, war diese Promotion, die ja von Ian Rotten gegründet worden ist, 1996, die war damals der heiße Scheiß. Also die war damals wirklich auf dem aufstrebenden Ast, weil die eben eine ganz wilde Mischung aus zum einen den wirklich blutigen Hardcore-Matches, ne, wir sprechen immer noch von Ian Rotten, ne, also wirklich Deathmatch-Hardcore-Matches, aber eben auch, ähnlich wie es die ECW früher gemacht hat, auch sehr viel gutes Wrestling dann irgendwie versucht hat, hier mit einzubauen. Und da war natürlich auch jemand wie das CM Punk, gerne mit dabei. Und wir sprechen jetzt hier über einen Zeitraum so 2002, 2003, 2004 so um den Dreh. Da sind ja viele Talente nach dem Niedergang von der WCW und der ECW, sind ja viele Talente einfach so in diesem freien Markt quasi geschwommen und haben sich da versucht, einen Namen zu machen. Und Shaggy, du hast hier gerade eben einen Chris Hero angesprochen. Die beiden zusammen haben ja hier wirklich ja versucht, die Grenzen des Möglichen auszureizen, noch mehr als der Invisible Stan und der Invisible Man.
Ja, die haben auf jeden Fall eine große Match-Serie auch gegeneinander gehabt, an die ich mich richtig erinnern kann. Das waren wirklich, galten damals als die absoluten Klassiker, Traummatches in der Independent-Szene. Und ich weiß, dass gerade, ich habe die Independent-Szene damals ja dann so nicht mehr so verfolgt, aber ich weiß, dass ein Olaf da auf jeden Fall immer noch rote Ohren kriegt, wenn er an die Matches mit Chris Hero oder auch die Matches mit Colt Cabana und CM Punk denkt.
Das würde ich auch sagen, also diese Colt Cabana, das war ja auch so eine Serie, ich glaube, die war sogar davor, wo die dann auch dieses typische Match, was du ja häufig in den Indies auch noch heutzutage hast, so Person A gegen Person B, und das Match hast du dann in Irland, in da, dass dann solche Sachen gebookt werden. Und zu der Hero-Sache, was mich komplett geflasht hat, weil ich ein bisschen recherchiert habe für den Podcast, war ja, dass auch diese Heroes hier im Punk-Fehde, die natürlich super groß war, die jede Promotion irgendwie zeigen wollte, sogar bei der WXW gezeigt wurde. Ja. Und wo, wenn nicht in meiner Heimatstadt, in Essen. Also die waren einfach in der fucking Mupa. Das ist halt so ein mega kleines Ding in der Essener Innenstadt. Irgendwie vor 200 Leuten. Und da war halt ein CM Punk drin. Und also, weiß ich nicht, wenn ich da so dran denke, bin ich so, das ist komplett irre, wenn du denkst, dass ein CM Punk in Essen war und in Essen gewrestelt hat. Also das, als ich das gelesen habe, da war ich mal ganz kurz baff für so eine Sekunde.
Ja, das war WXW When Hero Met Punk, glaube ich, heißt sogar der, ja, genau. Event. Ja. Ja, also die beiden haben hier wirklich den Vogel abgeschossen, muss man so sagen. Die haben eben immer weiter versucht, die Matches auszureizen. Mit 55 Minuten TLC-Matches, mit 93 Minuten 2-out-of-3-Falls-Matches und immer wieder diese einstündigen Time-Limit-Draws. Es gibt auch eine Geschichte, ich glaube, das war das TLC-Match, wo die Veranstaltungslocation damals abgerissen werden sollte. Und die genau. Beiden haben sich dann die Mühe gegeben, möglichst viel von der Umgebung mit einzubeziehen, um ja so eine Art Abrissparty dazu zu veranstalten. Ne? Also damit möglichst viel noch im Match quasi kaputt geht, weil wenn nicht jetzt, wann dann? So ungefähr. Also das war wirklich so. Das waren damals Matches, die haben sich Independent Promoter natürlich auf die Card geholt, haben die quasi eingekauft. Und die Jungs haben hier, also auch Colt Cabana mit Punk, wie gesagt, das war ein bisschen davor, die haben hier einmal die komplette, den kompletten Independent-Markt quasi rauf und runter gewrestelt, weil das einfach ein totaler Draw gewesen ist. Das war damals so, dass die Leute haben darüber gesprochen und diese Leute haben, also die Leute im Sinne von Punk, Hero, Cabana, haben da wirklich auf diesen Matches ihren Namen begründet. Insofern muss man auch erstmal schaffen. Und dann CM Punk, muss man aber sagen, ist da nicht gerade im Guten von IWR Mid-South hier gegangen, weil es gab Geldprobleme. Und dann hat er erstmal kein Bock mehr gehabt und dann irgendwann ging ja die Geschichte mit Ring of Honor los, ne? Und Shaggy, das war zur damaligen Zeit natürlich auch so der heiße Scheiß, weil
das
natürlich
war jetzt Ring der neue heiße Scheiß, genau.
Genau, ne? Weil Ring of Honor war ja damals wirklich eine große Nummer, als es gegründet worden ist.
Ja, also jetzt klar, bei den Fans nicht unbedingt die größere Nummer, als sie jetzt immer noch sind, aber die waren damals heiß und die hatten auch wirklich die heißen Independent Stars dann unter Vertrag genommen. Und da, weil man auf die Matches gegen Colt Cabana, die man richtig stolz war, auch die man auch gesehen hat bei Ring of Honor, wollte man unbedingt auch die beiden unter Vertrag nehmen. Und CM Punk kam relativ schnell dann auch zu Ring of Honor Anfang 2002. Und startete da erstmal als Fanliebling und relativ schnell hat man ihm aber eine Fehde mit Raven gegeben, den er auch später noch ein paar Mal begegnen sollte. Und da hat man ihn dann heel geturnt, der Fehde gegen Raven. Und es gab damals auch fantastische Matches, an die kann ich mich noch erinnern, weil ich damals ja großer Raven-Fan war. Und für mich, da bin ich das erste Mal so richtig auf CM Punk aufmerksam geworden und fand diesen jungen, aufstrebenden Typen irgendwie cool, damals schon.
Die habe ich sogar auch nachgeholt. Und das Witzige ist ja, also das ist ja wirklich so ein Gut gegen Böse, so. Also, was ist gut gegen böse, aber dieses typische zwei Gegensätze. Das hat auf der einen Seite Raven, der jetzt, sag ich mal so gerade, dem einen oder anderen Gläschen nicht abgeneigt ist. Und CM Punk, der dann so seine Strategy-Persona, die der auch schon in den Indies gezeigt hat, einfach nochmal um 3 Stufen höher gedreht hat. Und da war die Story ja geschrieben. Raven, der dann auch natürlich auch beliebt war bei den Fans. Und auch, also nicht anders als heute, aber so der typische Wrestling-Fan, dann sitzt dann irgendwie mit einem Bier in der Hand und ist am Feiern. Und wenn dann so ein CM Punk kommt und sagt, oh, ich bin besser als ihr alle und dann noch unseren Raven niedermacht, das war ja so eine Geschichte, die sich selbst geschrieben hat. Und auch ein Punk, der natürlich auch super davon profitieren kann, von einem Raven zu lernen.
Auf jeden Fall. Eine Sache haben wir vergessen, und zwar, dass Punk schon sehr früh in seiner Karriere auch eine sehr, sehr schwere Verletzung davon getragen hat. Also er hat sich ja 2-2 eine schwere Schädelverletzung zugezogen, also ein Schädelbruch sogar, und hätte eigentlich sehr, sehr lange ausfallen müssen und hätte pausieren müssen, hat das aber nicht gemacht, und das hat auch wirklich zur damaligen Zeit dazu geführt, dass er nicht schlafen konnte, nicht vernünftig essen konnte, nicht trainieren konnte und wirklich auch längere Zeit ausgefallen ist. Also
da gibt es auch diese Geschichte zu, dass er dann ja auch im Krankenhaus gesagt hat, ich habe erstens kein Geld und zweitens, ich nehme hier diese Painkiller, also Schmerzmittel nicht. Und dann glaube ich auch irgendwie, wie er es dann beschreibt, eine Woche oder mehrere Wochen irgendwie im Bett gelegen hat. Ich glaube, im Videorekorder oder im DVD-Player, was auch immer es zu der Zeit war, war immer der gleiche Film drin und immer auf Dauerschleife. Und der war dann wirklich wie in so einem Delirium, in so einem Wachschlafzustand. Und der Film lief da immer durch und er lag dann dafür mehrere Wochen in diesem Raum, weil er dann gesagt hat, nee, die Schmerzmittel nehme ich nicht. Was eine dumme Entscheidung ist letztendlich, aber auch irgendwie typisch CM Punk, weil er ein sehr, sehr konsequenter Mensch ist.
Ja, irgendwie schon. Also ihm wurden da wohl Morphine angeboten. Das soll wohl auch nicht so einfach zu vertragen sein. Andererseits, es ist so schwierig. Ich glaube, da, wenn man sowas hat, die meisten Menschen würden sagen, ja, komm, dann scheiß halt drauf. Aber der CM Punk eben nicht. So, zurück zur Fehde mit Raven, weil das war natürlich dann so eine andere Geschichte, die ihm wirklich hier am Anfang seiner Ring of Honor-Karriere extrem geholfen hat. Auch da, sein erster Gegner bei Ring of Honor war natürlich damals ein gewisser Colt Cabana, genauso wie sein letzter Gegner. Das muss man auch hier nochmal ganz kurz so anmerken. Aber trotzdem, diese Fehde mit einem Raven war hier wirklich schon eine absolute Hausnummer. Ihr habt es gesagt, die Geschichte hat sich hier von selber geschrieben und die beiden haben auch teilweise sehr blutige Matches bestritten. Ne? Also es gab Dog-Collar-Matches, es gab Steel-Cage-Matches und ein Raven hat sich hier wirklich auch einen CM Punk angenommen und hat ihn hier so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Die beiden haben gut miteinander gearbeitet. Für CM Punk war es vor allem auch mal eine gute Chance, dass er wirklich viel reden konnte. Also damals war Ring of Honor natürlich sehr ausgerichtet auf das pure Wrestling und diese Fehde wurde auch oft über Segmente vorangetrieben und allein dadurch war das auch so ein Bruch innerhalb der Shows und hat für einen zusätzlichen Farbtupfer gesorgt, der nochmal aufgrund der Qualität der Promos, der Storyline und der daraus resultierenden Matches wirklich nochmal die Aufmerksamkeit der Wrestling-Community, die es damals gegeben hat, auf sich gezogen hat. Ich habe mir übrigens damals, um mal ganz kurz nochmal so zurückzuschwenken, wie ich mir damals die DVDs besorgt habe, ich habe mir damals die Ring of Honor DVDs im Power Wrestling Shop gekauft. Irgendwie, die ersten. Da gab es die nämlich, waren schweineteuer, ne? Aber ich habe es mir trotzdem gekauft, war sehr, sehr witzig und war immer sehr glücklich darüber und habe mir dann hier über diesen Umweg die ganzen Events und Matches reingezogen, ehe ich sie mir dann direkt aus den USA importiert habe. Das war ja damals nicht so einfach mit den DVDs. Was gibt's noch zu sagen? Er war natürlich noch bei Ring of Honor war er Pure Champion. Nein, stimmt gar nicht, er war nicht Pure Champion.
Er war fast Pure Champion.
Genau. Er hat im Finale natürlich gegen AJ Styles verloren, war aber Tag Team Champion, Shaggy, an der Seite von Colt Cabana und Ace Steel.
Ja. Also zumindest, er hat den Titel zusammen mit Colt Cabana gewonnen. Ace Steel kam dann auch relativ schnell auch noch dazu, der ehemalige Trainer. Und die bildeten dann zusammen die Second City Saints. Und das ist ja auch ein Tag-Team, das dann auch in den Indies generell auch eingeschlagen hatte, diese ganze Gruppierung auf jeden Fall. Aber hier haben sie sogar die Briscoe-Brüder besiegt und wurden zu All Tag-Team Champions. Und man hat so viel auf CM Punk gehalten bei Ring of Honor, dass er sogar hinter den Kulissen dann auch noch aktiver war. Hat ein bisschen als Producer gearbeitet, aber vor allem hat er auch in der Ring of Honor Wrestling School als Trainer zeitweise gearbeitet. Und das heißt schon mal, dass ein Wrestler, der jetzt auch noch nicht die Riesenerfolge hat, aber auf den man so viel gesetzt hat, sogar schon den Nachwuchs der eigenen Liga trainieren durfte.
Genau, also CM Punk war damals jemand, der wollte das halt. Wir sprechen ja immer wieder darüber, so wie klappt das mit dem Wrestler werden und sowas. Und CM Punk war wirklich jemand, der wollte nicht nur Wrestler werden, der wollte auch wirklich extrem viel lernen. Der war sehr dedicated, muss man so auszudrücken. Also er hat wirklich alles für das Wrestling getan und für seinen Traum hier getan und hat auch versucht, überall, wo es irgendwie ging, das Wissen aufzusaugen und auch das Wissen weiterzugeben. Und er hat sich damals schon auch wirklich bei Ring of Honor als so eine Art ja, Locker-Room-Leader gesehen und hatte auch schon früh dann eben in den Indies, wo er dann viel, viel getourt ist, auch immer wieder Matches gehabt gegen ja, Wrestler, aus, die durchaus vom Status her höher sind als er, aber einfach dadurch hat er gelernt und hat viel Wissen mitbekommen, hat mit großen Wrestlern im Ring gestanden, auch gerade aus der ECW, WCW-Zeit damals. Da hat er schon erste Erfahrungen gesammelt und da ist er dann auch irgendwann später TNA-Wrestling aufgekommen. Das war dann 2003, 2004, da war er eben dann auch zugegen. Und da ist eigentlich das Witzige an der Sache, da frage ich, glaube ich, auch, Kai, hast du damals TNA, diese Weekly Pay-Per-Views, hast du die verfolgt?
Nee, ich weiß nur, dass er ein ganz, ganz kurzes Intermezzo da mit CM Punk war, dass er da quasi war und auch sehr schnell wieder weg, weil es irgendwie Probleme gab mit irgendwelchen Leuten.
Das Witzige ist eigentlich hier, also die Geschichte war letztlich dieser Rob Feinstein-Geschichte 2004 und solche Sachen, da hat sich dann eben TNA sehr stark davon distanziert und letztlich mussten sich die Wrestler entscheiden, wo gehen sie hin, wo verdienen sie mehr Geld. Denn CM Punk hat gemerkt, dass er eben bei Ring of Honor mehr Geld verdienen konnte, deswegen ist er bei Ring of Honor geblieben. Zum Beispiel in AJ Styles ist später eher bei TNA geblieben. Das hat sich dann hier so ein bisschen aufgeteilt. Aber
ganz kurz, lass uns doch mal kurz bei TNA bleiben, weil es war ja im Grunde parallel zu der Zeit, als er auch noch die Fehde, muss ein bisschen zurückgehen, parallel, als er noch die Fehde mit Raven auch hatte, bei Ring of Honor war er parallel, wäre bei TNA in der Gruppierung mit Raven zusammen. Also Raven hatte ihn dann auch mitgenommen zu TNA und da gab es die Gruppierung Neuauflage des Vlogs unter dem Namen The Gathering zusammen mit Julio De Niro und halt auch CM Punk. Die bildeten quasi die Adjutanten, die Assistenten, wenn man so will, oder das Vlog, das neue Vlog von Raven. Und das fand ich damals auch irgendwie richtig cool. Also ich habe ein bisschen verfolgt und das ging aber nicht lange. Es gab dann irgendwann den Turn gegen Raven. Und aber ich habe diese Backstage-Probleme angesprochen, die es ja sowieso gab. Es gab auch noch eine Schlägerei mit Teddy Hart, die noch wohl stattgefunden haben sollte, dem man ja auch bei MLW heute noch redet. Und dann noch dieser Rob Feinstein-Skandal, der noch hinzukam, da hatte damals TNA gesagt, ihr müsst euch entscheiden, ihr könnt nicht für Ring of Honor oder für uns arbeiten und so, wie ihr es gerade angesprochen habt. Und das war eigentlich nur eine kurze Zeit bei Ring of Honor. Bei TNA natürlich.
Ja, genau das. Diese Geschichte mit Teddy Hart rührt ja daher, dass ein Teddy Hart bei einem Scramble Cage Match bei Ring of Honor, also Scramble Cage ist quasi ein Cage Match, aber damit man besser von oben vom Käfigrand abspringen kann, gab es da Podeste drauf. Total irre Geschichte. Also gab es, glaube ich, auch nur drei Stück von in der Ring of Honor Geschichte oder maximal vier, ich weiß es nicht. Und da hat ein Teddy Hart quasi spontan beschlossen, dass er ja auch ungeplante Dives quasi auf seine Gegner, Partner zeigen könnte. Und das hat ein CM Punk, der, wie gesagt, sich damals schon als Locker-Room-Leader so ein bisschen gesehen hat, hat er zur, als Grund dafür gesehen, dass er doch mal den Teddy Hart hier zur Rede stellt. Und das hat dann eben ja vor einem Restaurant für eine kleine Diskussion geführt. Also ob es eine Schlägerei gewesen sein sollte, ich habe Podcast gehört, da hieß es, nein, das war eigentlich keine Schlägerei, sondern eher ein sehr hitziges Wortgefecht. Das einzig Witzige war an der Tatsache, dass ein Sabu, also ausgerechnet ein Sabu als Schlichter hier
eingetreten ist. So. Also, wenn ein Streitschlag von Sabu unterbrochen wird, dann muss man denken so, ja, also wenn jetzt schon Sabu sagt, reicht, ne, dann sind da, glaube ich, schon drei Grenzen überschritten.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir beim Thema Ring of Honor sind, weil da hat wirklich auch ein CM Punk hier seinen Hauptteil der Karriere, der Independent-Karriere verbracht und die großen Matches abgeliefert, dann müssen wir natürlich auch über die Trilogie mit Samoa Joe sprechen. Da gibt es ja drei legendäre Matches. Und da muss ich erstmal Kai fragen. Kai, hast du die Dinger nachgeholt?
Ich habe das zweite gesehen, Joe gegen Punk 2.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das mal zum Match of the Week hatten oder ob du mir das mal empfohlen hast. Ich weiß gar nicht mehr, woher es kam.
Ich glaube, ich habe es dir nicht, ich habe es dir mal empfohlen, wir hatten es nicht im Match of the Week.
Ja. Also das habe ich gesehen und davon war ich dann sehr begeistert. Weil das ist ja auch so diese Indie-Trilogie, über die sehr viel gesprochen wird zu dieser Zeit, wo man auch irgendwie sagt, oder wo man heutzutage noch sieht, oh ja, ist zwar alt, aber wenn ihr mal was Gutes sehen wollt, dann guckt hier die Matches von CM Punk und Joe von damals.
Ja. Shaggy, hast du die gesehen?
Ich habe sie gesehen und ich muss sagen, es waren wirklich fantastische Matches. Also es war ja, heutzutage wird von Dave Meltzer ja mit den 5 Sternen oder 6 Sternen mittlerweile ja auch sehr umhergeworfen, so ein bisschen, oder 7 Sternen, was das jetzt mittlerweile alles genau, gibt.
Genau, deswegen habe ich es gesehen, weil es das erste 5-Star-Match war, ne?
Seit langer Zeit zumindest, ja, also das war auf jeden Fall ein 5, also das war wirklich, also das zweite in dem Fall, aber die waren alle 3 fantastisch, tolle Matchserie und ich glaube, die war letzten Endes auch dafür verantwortlich, diese Matchserie, dass dann die WWE auch richtig aufmerksam auf CM Punk wurde und ihm ja auch schon die ersten Tryout-Matches angeboten hatte.
Ja, also es gibt, wie gesagt, 3 Matches zwischen den beiden und die ersten 2 endeten jeweils in einem 60-Minuten-Time-Limit-Draw, haben auch dafür gesorgt, dass die DVD-Verkäufe kräftig angekurbelt worden sind. Der Bass war auf jeden Fall da. Das dritte Match fand dann bei All-Star Extravaganza 2 statt und das war dann eben ohne Time-Limit und das hat ein Samoa Joe dann für sich entscheiden können. Ich muss sagen, ich mochte die Matches damals nicht.
Was?
Ich weiß.
Das sagt der kleine Olaf, was?
Ja, ich weiß.
Dann bist du erstaunlich sehr.
Das ist doch genau dein Turnhallen-Catch.
Ja, aber die waren mir damals, ich war damals, als ich die gesehen habe, also ich fand die, glaube ich, ganz gut, aber mir waren die einfach zu lang. Tut mir leid. Also ich weiß, dass ich die ganz gut fand, aber ich habe den Bass nicht so richtig verstanden. Aber sei es drum. Es war auf jeden Fall so, dass diese Matches natürlich ordentlich Aufmerksamkeit kreiert haben. Und dann hatten es CM Punk auch schon das erste Tryout dann bekommen. Eben damals hat auch ein erstes Match gehabt, damals bei Sunday Night Heat gegen Val Venus. Im Mai 2005 war das. Und da war es dann eben auch schon klar, dass es CM Punk jetzt irgendwann zu der WWE wechseln würde. Aber er hat dann eben trotzdem im selben Jahr, wenig später eigentlich, also 2 Wochen später hier, bei Death Before Dishonored 3 ein Match um die ROH World Championship bekommen gegen Austin Aries. Und da muss ich euch auch wieder fragen, weil das ist so eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Yes. Kai, hast du das gesehen? Und die Promo vor allem danach?
Ja, das habe ich mir angeguckt, also natürlich habe ich nachgeholt natürlich. Und das ist eine Sache, die ich auch bei einem Punk auch noch später in der WWE-Zeit loben musste. Was er irgendwie sehr geil konnte, war die Fans in so einer Art Sicherheit zu wiegen, dass die Fans sagen, ach, ganz ehrlich, wir wissen eh alles. Und so, wir kennen die Dirt Sheets auch zu der Zeit. Wir sind ja so schlau, CM Punk, so, der geht eh zur WWE, der verliert hier das Ding, ist eins seiner letzten Matches, super. Und dann gewinnt er da ja aus dem Nichts und hält dann so eine fantastische Heel-Promo. Und ganz krass natürlich, wie er es dann auch später bei der WWE gemacht hat. Also, man hat eigentlich dann nur bei Ring of Honor abgeschrieben, wo dann ja auch noch meinte, so, ja, jetzt bin ich hier Champion und dann nehme ich den noch mit zur WWE und alles, also so komplett respektlos dann nochmal geturnt, was wirklich fantastisch ist. Also das ist so eine Sache, die liebe ich.
Er hat das ja auch da, glaube ich, schon als Pipebomb beschrieben. Aber
genau, vor allem
hat
also mit dem gleichen Wortlaut.
Genau, und er hat aber auch vor allem so Begriffe genommen, wie ihr habt die Schlange, die vor euch im Gras liegt, nicht erkannt. So. Und ich weiß, dass ich damals Gänsehaut bekommen habe, als ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe, weil alle Leute so am Jubeln und dann nimmt sich halt ein Punk das Mikrofon, erstmal ist es ruhig und dann turnt er eben komplett und es kam halt einfach aus absolut heiterem Himmel und niemand hat damit gerechnet. Und wie du schon gesagt hast, ne, er hat dann gesagt, ja, dann nehme ich halt das Ding hier mit. Und das ist so ähnlich, als wenn heute ein Chris Jericho plötzlich wechseln würde und würde den AEW-Belt mit zur WWE nehmen oder sonst irgendwas. Ring of Honor war damals das absolute Aushängeschild für Independent Wrestling.
Oder du meinst, so wie 2011, wo CM Punk sagt, komm, ganz ehrlich, wenn ich hier gewinne, nehme ich den WWE-Titel mit zu New Japan oder Ring of Honor, live im TV.
Irgendwie so.
Womit wir den Kreis schließen, denn das war hier der erste Summer of Punk, im Nachhinein als Summer of Punk bezeichnet wurde, auch diese gesamte Storyline. Die ganzen, ja, Ring of Honor Größten haben jetzt versucht, CM Punk den Titel abzujagen, damit er ihn nicht mit zur WWE nimmt, weil das war klar, er wird bald zur WWE gehen und der Titel soll auf jeden Fall in ihren Reihen bleiben. Und es gab mehrere Matches mit Samoa Joe, mit Christopher Daniels und so weiter. Letzten Endes schafft es aber ein James Gibson, ihm dann den World Champion abzunehmen.
Ja, das Interessante, was hier auch noch gab, war unter anderem ein Segment, wo ein CM Punk seinen WWE-Vertrag auf dem Ring of Honor-Belt unterschrieben hat.
Ja, das also liebe ich ja auch. Das Witzige ist, hat er da nicht sogar diesen super komischen, auch irgendwie viel zu großen Anzug an? Also, was auch gar nicht zu einem CM Punk passt, in einem Anzug da zu sein. Aber er hat dann diese Rolle des, ja, ich bin jetzt der Company-Guy, so geil gespielt, dass er dann seinen Vertrag, also das ist ja heutzutage klar, wenn du irgendwo Champion bist, dann bist du der Heel, jeder tritt ja auf irgendeinen Titel drauf, ne? Aber dann deinen WWE-Vertrag auf dem Ring of Honor-Titel zu unterschreiben, Also das ist ja so die nächste Stufe. Das ist genial. Und also er war ja auch immer so der Indie-Typ und gerade deswegen wusste er, glaube ich, auch genau, wie er diese Indie-Fans, die ja wirklich Die-Hard-Fans zu ihrem Produkt sind, perfekt triggern kann.
Absolut. Also ich habe das damals auch wirklich geliebt. Ich war da so neugierig drauf und das war die Zeit, da habe ich mir wirklich sofort mal die DVDs gekauft. Immer sofort beim Ring of Honor Shop bestellt und dann rübergekommen sind. Und als es hier im Punk dann auch wenig später gegangen ist, da hat mir auch wirklich was gefehlt. Shaggy hat es gerade ganz richtig gesagt. Er hat dann den Titel verloren in einem Four-Corner-Elimination-Match. Beteiligt waren Samoa Joe, Christopher Daniels und eben James Gibson. James Gibson kennt man vielleicht besser als Jamie Noble übrigens, genau. Der war auch mal Ring of Honor Champion. Und sein letztes Match hat er dann eben am 13. August des Jahres gehabt. Und das war dann eben Punk The Final Chapter. Und da gab es dann Colt Cabana gegen CM Punk in einem Two Out of Three Falls Match. Auch sehr gut und sehr emotional vor allem. Man muss ja auch dazu sagen, auch die Musik hat er damals ja angepasst. Ne? Also er ist ja dann wirklich als Superstar da aufgetreten und hat ja auch wirklich die Cult of Personality schon bei Ring of Honor benutzt. Vorher war es ja AFI und jetzt war es dann eben, wie heißt die Band nochmal? Die
Living Color?
Living Color, genau. Also auch da Rückbezüge.
Interessant ist übrigens auch, dass James Gibson ja auch erst wenige Monate zuvor von der WWE damals entlassen wurde und jetzt auch bei Ring of Honor, aber von den Fans sofort akzeptiert wurde, weil das war jemand, wo man auch dachte, der wurde bei den großen Dingen, der war ja auch bei der WCW zurückgehalten irgendwie, aber man hat ihn jetzt da auch eingesetzt und gut eingesetzt und er war es letzten Endes, es war nicht Samoa Joe, es war nicht Christopher Daniels, es war wirklich James Gibson, der CM Punk entthronen durfte. Das war schon eine große Ehre. Ich meine, James Gibson hat dann nicht mehr lange weiter eine große Karriere bei Ring of Honor gehabt, aber das war ein großer Moment, sicherlich der größte Moment in James Gibsons Karriere oder Jamie Nobles Karriere.
Denn James Gibson wurde damals mit offenen Armen empfangen vom Ring of Honor Publikum. Ganz im Gegensatz beispielsweise zu einem Matt Hardy, der damals ja aus der Halle geboot worden ist. Aber naja, er war tatsächlich später nochmal, 2006 war er dann nochmal bei Ring of Honor bei Unscripted 2, da ist er so ein bisschen eingesprungen, weil das ja so eine Geschichte gewesen ist mit Schneesturm und so, da war er dann spontan quasi in der Gegend und durfte dann da antreten, das war auch eine ganz witzige Geschichte, aber ja, im September 2005 ist dann ein CM Punk zu OVW Wrestling gegangen. Und das war ja damals die Territory Developmental Promotion von der WWE. Und was ich ganz witzig fand, war die Tatsache, dass er ja anscheinend hier im Zuge, dass er zur WWE wechselt, erstmal massiv Gewicht draufgepackt hat.
Was du auch siehst, also der war sehr dick im Gesicht. Was halt auch gar nicht gepasst hat, wo sich auch sein Colt Cabana darüber lustig macht. Was halt ein Colt Cabana generell sehr gut kann, aber du siehst halt schon, der sieht so richtig aufgedunsen, so aufgeschwemmt aus.
Ja, ich glaube, er war damals dann hoch auf
240,
ich glaub, 200, genau, das habe ich auch gelesen, hoch auf 240 gewesen ist und der hat normales Kampfgewicht ist irgendwie so 218, 220, also schon deutlich mehr. Und er hat gesagt, er wurde mal gefragt, so wie hast du das gemacht? Und hat er gesagt, sehr viel Essen und sehr viel schwere Gewichte. Weil ein CM Punk ist eigentlich jemand gewesen, der, glaube ich, so den Weight Room nicht so gern betreten hat. Ich kenne diese Doku von ihm auf dem Network zum Beispiel auch. Und da hieß es ja, dass er vor allem einfach viel Ausdauer, Cardio und Stretching und solche Geschichten
genau so. Macht. Und viel Bewegungssachen, dann eher wenig Gewicht und dann eher bewegen und sowas. Was du auch siehst, so in der Art, wie er kämpft. Also das ist ja so dieser Indie-Guy so ein bisschen, was auch ein Daniel Bryan hat. Also Daniel Bryan, der wird jetzt ja auch nicht pumpen bis zum geht nicht mehr, sondern eher sich anders fit halten.
Ganz viel mit eigenem Körpergewicht arbeiten und solche Geschichten, denke ich mal, wird das dann sein. Ja, Shaggy, fassen wir doch hier mal so ein bisschen die OVW-Zeit zusammen. Was sind da so wichtige Eckpfeiler, die man kennen können sollte?
Ja, er begann erstmal dort als Heel auch. Man hat ihn als Heel erstmal sofort eingesetzt. Da hat er ja in den letzten Monaten zuvor auch wirklich Furore gemacht. Er hatte da Matches gegen Nigel McGuinness, gegen Elijah Burke, den man vielleicht auch noch kennt, gegen den Paul Burchill, der damals noch nicht als Pirat aufgetreten ist. dann auch noch Wrestler wie Sim Snuka oder der damals noch als Deuce angetreten ist, später hier Deuce und Domino, auch ein cooles Team.
Ich mochte die Musik gemacht.
Ich mochte Sherry, die Begleitung. Da wurde er erstmal so richtig eingesetzt, aber relativ schnell im VR hat er auch schon den ersten Titel bekommen. Also er besiegt niemanden als Kenny Dykstra oder Kenny Doan, später Spirit Squad und so weiter, den kennen wir ja, und wurde erster OVW Television Champion.
Also er hat ja schon die ersten Titel gesammelt und er hat damals ja vor allem auch schon die ersten Kontakte zu Paul Heyman geknüpft, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder Kai?
Genau, der hat ja damals OVW geleitet und das war natürlich auch so ein bisschen das Glück von dem CM Punk, was er auch selber sagt. Also er sagt ja auch, dass er seinem Paul Heyman seine Karriere verdankt, denn er hat ihn ja so direkt unter seine Fittiche genommen. Und irgendwie alles gezeigt und auch immer wieder für den CM Punk gepusht und gesagt, hier, das ist er, das ist der nächste Typ, das ist der nächste Star. Wo es dann auch keiner glauben wollte und auch alle gesagt haben, ja, ist okay, Paul, bleib mal locker. Und der dann auch immer gesagt hat, der muss ins Main-Roster kommen. So, das ist der Indie-Typ, das ist der King aus den Indies. Und die packen den hier ins Developmental. Und aber gut, er hat gesagt, solange er hier ist, mache ich das Beste draus. Und die beiden hatten dann wirklich eine sehr enge Beziehungen zueinander. Also ein bisschen so Vater-Sohn, Mentor-Schüler, also Mentor-Schüler in krasser. Wovon CM Punk natürlich auch extrem profitiert hat, was er auch immer sagt.
Ja. Zieht sich durch die ganze Geschichte von CM Punk, dass ein Paul Heyman ihm da wirklich immer zur Seite gestanden hat. Und teilweise ja fast auch schon so ein bisschen zu viel. Also wenn dir ständig ein Paul Heyman in den Ohren liegt und sagt, hey, das ist der Nächste, das ist der Nächste, ist vielleicht auch ein bisschen problematisch irgendwann, weil das einfach auch zu viel wird. Es baut natürlich auch einen gewissen Erwartungsdruck auf. Und ein CM Punk hat ja eh schon, dadurch, dass er diesen King of the Indies-Stempel gehabt hat zur damaligen Zeit, hatte er sowohl sehr viele Freunde, aber natürlich auch einige Gegner, um es einfach mal so auszudrücken. Also
und natürlich auch eine gewisse Arroganz, ne?
Das ist halt eben die Frage, ne? Also wenn man sich, es gibt zum Beispiel auch einen CM Punk Podcast bei Bruce Prichard, Something to Wrestle, das kann man sich auch ganz gut anhören. Und da wird eben auch darüber diskutiert, weil er eben wirklich CM Punk einfach davon ausgegangen ist, dass er eben der Beste der Welt ist. So. Und da ist eben die Frage, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ne? Weil CM Punk hat natürlich auch daran hart gearbeitet, dass er sich quasi dieses Ego da drauf geschafft hat. Kai, wie siehst du das?
Ist das ein Problem? Das ist eben die Sache. Also der war ja schon, um im Pott zu bleiben, der war schon immer Malocher. Also dieses Best in the World, das hat sich ja wirklich so gesehen, hat dafür auch gearbeitet. Und das ist dann, glaube ich, wirklich die Sache, wer dann vor dir steht, wie es rüberkommt. Wenn du dich selber mal als Best in the World, also im Endeffekt, wenn du dich nicht für den Besten hältst, dann machst du eigentlich irgendwas falsch. Weil dann strengst du dich nicht genug an. Das sind ja ungefähr die Worte von Punk.
Ja.
Problem ist natürlich, wenn du dann einem anderen immer sagst oder wenn ein anderer mitbekommt, wie du immer über dich selber sagst, ja, du bist, ich bin der Beste der Welt, ist es auch irgendwie unsympathisch. Und dann gerade, wenn du irgendwie mit der Erwartungshaltung da reinkommst, du kommst zu WWE und dann eher ins Main-Roster, die stecken dich dann zu OVW und du sagst, ja, aber ich bin doch der Beste, warum bin ich jetzt hier im Developmental? Das ist dann halt auch schwierig. Und dazu dann auch noch ein Paul Heyman, der auch immer allen sagt, guck mal, wie geil der Typ ist. Das kann halt auch sehr gefährlich sein, ne?
Ich kann das durch eigene Erfahrung sagen, dass wenn man quasi nur großes Selbstbewusstsein hat oder ein hohes Selbstbewusstsein, dann wird das von anderen oft als Arroganz abgetan. Klar, es ist komisch, wenn du sagst, hey, ich bin toll, ich weiß, was ich kann und ich bin einfach der Beste so. Dann sagen die anderen, okay, du bist ein arrogantes Arschloch, aber vielleicht ist es einfach nur so, dass CM Punk sich einfach bewusst war, dass er einer der Besten auch war. Das ist ja auch, besteht ja auch ohne Zweifel.
Shaggy, bist du auch der Best in the World?
Nee, ich bin nicht der Best in the World, aber ich bin ein guter Mensch.
War schon ein guter DJ. Also. Karaoke macht er immer stark. Weil auch noch Sachen, die man anmerken muss, wohingegen das Velvines-Match dann ja irgendwie relativ unspektakulär war, war ja sein OVW-Debüt dann noch ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen besser in Erinnerung geblieben, weil er da ja gegen Danny Inferno gekämpft hat und ein Schlag, der dann nicht so perfekt ausgeführt war, da hat er sich, glaube ich, die Nase gebrochen, glaube ich, und irgendwie, ja. Und sich das Trommelfell gerissen.
Ja.
Was dann dazu geführt hat, dass er erstmal ein bisschen ausfallen musste.
Ja,
so was natürlich blöd ist, wenn du halt dein Debütmatch zeigst.
Das stimmt, aber er war gar nicht so lange weg. Also, er war
also zwei Monate oder sowas oder anderthalb, irgendwie sowas. Und was ich noch interessant finde, also heutzutage ist es ja schon ein bisschen normaler geworden, aber was man auch wieder vielleicht auf Paul Heyman zurückführen kann, ist, dass ein CM Punk seinen Namen behalten durfte.
Und ja.
Das war ja eine Sache, die ist, also du hast es ja später gesehen bei einem Tyler Black, bei einem Bryan Danielson, die durften ihren Namen auch nicht behalten. Und CM Punk, der dann nochmal früher da war, der dann weiterhin CM Punk heißen durfte und nicht irgendwie, keine Ahnung, was für tolle Namen es gibt, Dolph Ziggler.
Phil Magnet.
Zum Beispiel. dass er dann irgendwie weiterhin CM Punk heißen durfte.
Weißt du, was ich gehört habe? Dass einem Vince McMahon CM Punk einfach total egal gewesen sein soll und deswegen keine Mühe daran verschwendet hat, dem neuen Namen zu lesen, zu geben.
Ja, das habe ich auch mal gehört. Ich glaube, das war auch bei dem Something to Wrestle Podcast.
Genau, genau. Also, wer weiß, wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo da in der Mitte. Also, was wir hier vielleicht noch anmerken sollten, wenn wir schon bei den Titelregentschaften sind, er war im Tag-Team mit Brent Albright. Die beiden haben sowohl miteinander gut gearbeitet, haben auch gegeneinander gut gearbeitet. Aber ich glaube, da können wir dann auch erstmal so ein bisschen den Deckel auf diese OVW-Zeit drauf machen. Um so ein bisschen den Status nochmal ganz kurz zu erklären. Also, was wohl das Interessante gewesen sein soll, ist die Tatsache, dass es hier im Punk, gerade bei den jüngeren, unerfahreneren Kollegen, wohl sehr, sehr gutes Standing gehabt hat, weil die immer das Gefühl gehabt haben, dass sie von ihm lernen konnten. Und CM Punk war auch immer jemand, der auch die Nähe zu Paul Heyman gesucht hat und auch diese Feedback-Besprechungen und Workshops und keine Ahnung, was es damals alles gegeben hat, plus auch so Produktionsgeschichten. Da war er immer zugegen und hat da immer versucht, wirklich auch Learning by Watching und immer zuhören, immer dabei sein. Da war ein CM Punk sehr sehr motiviert, einfach möglichst viel von den Informationen, die da kommen, aufzusaugen. Und das war wohl auch was gerade einen Paul Heyman extrem beeindruckt hat. Und deswegen, um dann den Bogen hier zur WWE ECW zu schlagen, war Punk dann natürlich auch jemand, der sehr schnell damals in die Neureinkarnation des ECW-Brands damals rübergekommen ist. Das war ja dann so 2006 rum. Shaggy, wie hast du damals reagiert, als du die ersten Punk-Promos gesehen hast, mit den rollenden Handgelenken? Ich rolle hier gerade vom Mikrofon vor mich hin. wo er ja gesagt hat, was er ist und wer er ist. Hat dir das gefallen?
Mir hat das gefallen, weil ich ihn ja auch schon kannte. Und ich habe mich auch sehr gefreut und ich habe ihn auch als Bereicherung für das neue ECW-Brand gesehen und habe mich auf sein Debüt dann auch gefreut letzten Endes. Sein Debüt war gegen Stevie Richards, ja, einer meiner absoluten Lieblinge, auch lange Zeit gewesen. Fand ich natürlich schade, dass man Stevie Richards hier eher verbraten hat, aber CM Punk hat gleich Eindruck hinterlassen und er hat ja dann auch eine kleine Siegesserie, wurde richtig gut auch eingesetzt. Und dann nicht nur Paul Heyman hat dann an ihn geglaubt, sondern haben auch die WWE-Offiziellen dann immer mehr in ihm gesehen.
Genau, das Debüt, was du hier gerade angesprochen hast, war natürlich bei einer Hausshow. Sein TV-Debüt hatte er gegen Justin Credible. Also
stimmt, damals. Aber er hat aber auch in dem TV einmal Stevie Richards besiegt. Das hatte mir nicht gepasst. So war das, genau, gegen Justin Credible. Aber hat dann auch andere Wrestler wie CW Anderson, den man ja auch noch kannte, irgendwie auch als Gegner gehabt, stimmt. Aber er hatte auch Matches gegen Stevie Richards, das genau. On TV.
Aber genau. Relativ unspektakuläres Debüt, muss ich sagen.
Ja.
Also das Match gegen Justin Credible, ich weiß gar nicht, ob das gewinnt hat mit dem GTS oder sowas, mit Anaconda Wise, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht mehr genau, habe ich mir auch mal angesehen, aber ist jetzt eher so ein Match zum Vergessen. Ja, also, eins von vielen, jetzt nicht zum Vergessen, aber ist ein Match, was man vergisst. So
also ich sag's jetzt mal ganz böse, es war eigentlich ein Jobber-Match. Also ne, das war CM Punk gegen Jobber, weil die ECW-Legenden, die man damals verpflichtet hat, die hatten ja großteils keine Rolle. Also Justin Credible war ja sogar ein ECW-World-Champion damals, in grauer Vorzeit. Aber der hat ja bei der WWE-ECW überhaupt keine Rolle gespielt. Genauso wie der angesprochene CW Anderson, den ich übrigens immer sehr mochte. Vor allem seine Matches gegen Tommy Dreamer waren ja top damals bei der ECW. Aber die waren einfach nur Enhancement-Talent, mehr nicht. Deswegen ja, unspektakulär trifft's ganz gut. Genauso auch seine ersten Fäden dann gegen Mike Knox damals, mit Kelly irgendwie. Das war halt auch so, ja, gut, das ist jetzt dieser CM Punk. So, ich finde das erste Mal, dass er wirklich Zeit gehabt hat, um sich zu präsentieren, war er dann bei der Survivor Series hier in dem Team mit die Generation X und den Hardys gegen Rated RKO, Mike Knox, Johnny Nitro und Gregory Helms.
Ja. Wo es ja auch sehr laute CM Punk-Chants gab, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja, genau.
Was natürlich
ja, dann verrückt, wenn man cool das bedenkt, ist.
Ja, also ja. Wenn du wirklich überlegst, da ist die D-Generation X und die Hardy Boys und es wird für den ECW-Typen gechantet. Das ist schon ganz geil.
Ja, ja, das war's. Ich mochte das auch sehr gern und natürlich gerade so als CM Punk-Mark, der ich damals, glaube ich, auch gewesen bin, das war schon richtig gut und CM Punk hat da, ich weiß, dass er da auch mal so einen verschmitzten Blick rüber zu Triple H und Shawn Michaels geworfen hat mit diesem typischen CM Punk-Grinsen, was er nun mal immer gehabt hat. Und er konnte ja damals auch einen Johnny Nitro per Submission hier aus dem Match kegeln. Generell war das ja ein Clean Sweep hier für das absolute Dream Team. Also ich fand dieses Team damals auch so geil. So
ja, der, komplett.
Ne, super cool.
Super cool.
Super cool.
Gut, zur damaligen Zeit, ja, so im Nachhinein betrachtet, natürlich die DX auch schon drüber, die Hardy Boys heutzutage drüber und natürlich in CM Punk, klar. Aber damals fand ich es auch cool. Also ich fand es auch fantastisch, dass die alle fünf auch zusammen als Survivor stehen durften und also wirklich keinen aus dem Team verloren haben, sondern alle, der Gegner damals, Rated RKO und Johnny Nitro, Gregory Helms und ich glaube Mike Knox, wenn ich mich nicht irre, sein genau. Fädengegner damals, im gegnerischen Team und ja, die fünf gingen als klare Sieger hervor und durften auch nochmal gemeinsam feiern und da gab es nochmal die CM Punk Chance. War ein geiler Moment.
Ich musste gerade übrigens bei Super Cool Air an Rasenmäher denken.
Was?
Ja, wegen Super, hier wegen.
Ach, hier Super die, Crazy.
Ach, stimmt, genau. Ja, Super Crazy. Ich war so, warte, Psychosis und war super cool? Nein, es war super crazy, genau.
Ja, lassen wir das einfach mal so stehen.
Das ist mein Wrestlername.
Super cool?
Ja, ich muss ganz kurz Copyright beantragen. Geht das online?
Kennst du noch Cool mehr cool?
Nee, ich nee.
Die Serie, meinst du die Zeichentrickserie? Ja, die kenne ich noch. Ich kenne aber auch noch, Michelle McCool.
Ja, die kenne ich auch.
Ja. So.
Aber lass uns, wo wir bei coolen Michelle McCool und Cool McCool sind, bei coolen Momenten bleiben. Wir standen ja auch kurz davor vom December to Dismember. Das ist ja auch, ich weiß nicht, habt ihr diese Elimination Chamber schon mal in den Match of the Week gehabt? Dann wenn nicht, beantrage ich, dass wir das mal bald zum Match of the Week. Ja,
da wäre ich sogar dabei, das ist so ein Scheiß.
Ganz im Ernst, ich habe gedacht, das wäre eigentlich so ein, wenn wir jemals in Anlehnung an Chris' Videoformat Spiele aus der letzten Reihe, wenn wir mal so Wrestling-Events aus der letzten Reihe machen würden, dann wäre der December to Dismember 2006 absolut dafür gemacht. Ne? Aber
Übrigens, bei dem, da muss ich auch, langjährige Headlock-Hörer können sich erinnern, da muss ich auch mal einen Spruch, den ich mal gedroppt habe, in diesem Match zurücknehmen. Und zwar, es wird nicht alles besser mit Waffen. Und dieser Chamber wurde definitiv nicht besser mit Waffen.
Das war ganz großer Blödsinn. Da wurde ja die ECW World Heavyweight Championship ausgefochten und das war ja Bobby Lashley war dabei, CM Punk, Hardcore Holly, Rob Van Dam, Test und The Big Show und das war eben ein Extreme Elimination Chamber Match mit Waffen. Also der Kampf war jetzt nicht so grottenschlecht, der Event an sich war, also das war das Beste an dem Event und das Match war durchwachsen. Das Ärgerliche war eben vor allem, dass hier ein CM Punk eigentlich ja der klare Publikumsfavorit gewesen ist und die Leute einfach keinen Bock gehabt haben und auch wohl Paul Heyman damals gesagt hat, so ihr müsst hier, ja, CM Punk muss hier zum Sieg gepusht werden und der sollte quasi alle Gegner irgendwie ausschalten mit dem Anaconda Vice.
Genau.
Ne? Und ja, es kam aber dann ganz anders.
Aber ganz, ja, ganz anders.
Ganz anders. Die letzten drei im Ring waren Test, Big Show und Bobby Lashley, also ECW-Legenden.
Ja. Das war richtig grauenvoll. Ich weiß auch, dass ich damals, ich habe es natürlich schon gelesen gehabt, wie schlimm dieser Event gewesen sein muss. Und als ich mal angeguckt habe, habe ich mir gedacht, ja, alles richtig. Ne? Kein Internetgetrolle. Das war wirklich die pure Wahrheit, was das angeht. Ja, da decken wir jetzt mal so das Mäntelchen des Schweigens drüber. Aber was man hier eben eigentlich schon in dieser frühen Zeit gemerkt hat, dass ein CM Punk durchaus zu höherem berufen ist und dass er eine große Fanbase hat, die sehr laut auf sich aufmerksam macht. Also CM Punk-Chants gehörten damals schon durchaus dazu. Noch bevor er eben das absolut große Standing hier gehabt hat in der Promotion. Das ist schon sehr interessant für jemanden, der quasi so aus den Indies gekommen ist. Also, Shaggy, das spricht ja auch für die Ausstrahlung, die der Mann hier damals mitgebracht hat, oder?
Ja, die hat ja auf jeden Fall schon gehabt. Man hat schon was Besonderes in ihm gesehen, auch zu Recht, wie es sich ja auch noch herausstellen sollte. Und wie wir ja schon wussten, lieber Olaf, wir zwei zumindest, aber auch viele andere und die Fans natürlich auch. Und deswegen gab es da schon die CM Punk Chance. Damals noch eine andere Bedeutung, als sie heute haben, wenn man sie heute noch im WWE-Fernsehen hört. gehört, aber die Leute waren heiß auf ihn und man hat wirklich viel in ihm gesehen und er hat ja das Vertrauen auch wirklich erfüllt. Also gut, nicht jetzt sofort, weil nachher ging es dann erst nochmal weiter mit der Newbreed-Geschichte. Das ist ja auch eine Geschichte, über die wir lieber den Mantel des Schweigens hüllen, die Newbreed gegen die ECW Originals. Das war auch keine gute Geschichte, aber sonst wurde er relativ schnell eingesetzt. Ich erinnere mich jetzt nur an das Money in the Bank Leather-Match.
Genau, das kam mir dann ein bisschen später natürlich für WrestleMania 33, wo er sich durch einen Sieg gegen Johnny Nitro qualifiziert hat. Hat nicht gewonnen, es ist letztlich Kennedy geworden. Auch da wieder, so, was ist aus Kennedy eigentlich geworden? Naja.
Ja, gut, aber da war ja, ne, war es nicht, weil er sehr viel verletzt war oder sowas?
Ja, ja, unter anderem. Und weil Randy Orton ihn nicht mag.
Ja. Und dann war Edge da und das war alles viel besser als Mr. Kennedy. Ich fand ihn übrigens immer scheiße.
Aber Erdo hat hier schon, also da hat er in CM Punk auch schon nochmal gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und er sollte ja auch so eine Art neben Edge, einer der Money in the Bank Gewinner, die wirklich von Bedeutung waren, werden in der jüngeren Geschichte des Money in the Bank Ladder Matches.
Ja, sehr. Ist ja, glaube ich, hat ja zweimal Money in the Bank gewonnen.
Back to back.
Genau. Und das muss man auch erstmal schaffen. Also hier hat er sich auf jeden Fall erstmal gezeigt, aber sein Weg sollte natürlich erstmal noch über die ECW Championship gehen. Da gab es ja dann den Draft. Und Bobby Lashley ist zu Raw gewechselt. Daraufhin wurde der ECW-Title, also Bobby Lashley war damals ECW-Champion, der Gürtel wurde vakantiert, es gab ein Turnier und ja, im Finale sollten sich eigentlich CM Punk und Edge, und Chris Benoit gegeneinander gegenüberstehen. Tja, ne?
Das ist nicht passiert, aus Gründen.
Nee, ja, genau. Das ist so ein bisschen wieder so ein bisschen eine schwierige Geschichte, ne? Das hätte ja bei Night of Champions damals passieren sollen, also Vengeance 2007, Night of Champions. Ist nicht so passiert und dann hat eben auch ein Johnny Nitro den Titel gewonnen, der dann da eingesprungen ist und kurze Zeit später hat er sich dann eben in John Morrison umbenannt. Es gab eine längere Fehde zwischen den beiden. Kai, kannst du dich noch an die Fehde erinnern? Weil das war ja so ein Hin und Her zwischen den beiden hier.
Ja, und ich weiß auch, dass ein CM Punk das so mit als seine schlechtesten Matches bezeichnet. Weil das war so ein Problem, was wir auch heutzutage noch in der WWE ziemlich oft haben. Dieses, ja, der Titel oder das Match muss noch irgendwie drauf, aber im Endeffekt ist es super egal. Ja, gib den beiden 5 Minuten. Und dann hatten die da irgendwelche Matches, wo sie dann versucht haben, das Ganze, was sie irgendwie in 20 Minuten zeigen wollen, in 5 Minuten zu quetschen. Dann noch mit irgendwie schlechter Chemie. Also, die waren alle eher grottig, bis auf das Letzte.
Ja, genau so ist es. Also, das einzig vernünftige Match, was sie dann hatten, war wirklich dieses Last-Chance-Match irgendwie. Also, die beiden sind sehr oft gegeneinander angetreten. Also, es gab einmal auch ein Match bei dem Great American Bash 2007. Das war eine sehr durchwachsene Geschichte, sagen wir es mal so. Das war dieses 7-Minuten-Ding, was du so ein bisschen angesprochen hast. Es gab noch einmal die 15 Minutes of Fame Challenge, die hat Punk dann gewonnen in 15 Minuten. Wenig später dann eben gab es dann, also mal abgesehen davon, dass hier auch wirklich komische Match-Konstellationen auch für CM Punk während der ECW-Zeit rauskamen. Also wenn ich mir hier so die Matchliste anschaue, WWF Saturday Nights Main Event Nummer 35, CM Punk und der Boogeyman gegen Big Daddy V und John Morrison. Klingt gut.
Mega.
Später.
Ja, die ECW-Legenden zu dem Zeitpunkt.
Ja, warum auch nicht? Also, er ist unter anderem dann auch an sein Titelmatch gekommen, indem er in einem Four-Way Big Daddy V den Boogeyman und The Miz besiegt hat. Und The Miz war damals noch nicht der coole Miz, den wir heute kennen, sondern eher so der nervige Miz, der von JBL verprügelt worden
ist. Der Reality-TV-Star-Miz. Das, genau, was Enzo immer geblieben ist.
Genau. Auf jeden Fall dann hat eben ein CM Punk dann eben aber auch einem John Morrison den Titel abgejagt. Das war am 1. September 2007 im ECW Television on Sci-Fi. Und ja, hat dann erstmal den Titel auch gehalten, auch längere Zeit natürlich dann verteidigt gegen beispielsweise einen Big Daddy V bei No Mercy 2007 etwa. Hat dann auch eine kleinere Fehde gegen Matt Stryker gehabt und solche Sachen. Auch gegen The Miz nochmal und generell war das, wie ich fand, einfach ein guter Start für einen CM Punk, um sich ein bisschen zu präsentieren. Es gab dann eben auch eine längere Fehde nochmal mit The Miz und John Morrison teils auch. Am Ende, das fand ich dann so dämlich, muss ich sagen, am Ende war es dann Chavo Guerrero, der ihm hier den Titel abgenommen hat. Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden.
Ja, aber man muss sagen, mit der Hilfe von Edge, der da eingegriffen hat und einen CM Punk gespeert hat, klar war es komisch, dass er an Chavo Guerrero verloren hat, aber irgendwie war es cool, weil man deutete jetzt eine Fehde, doch, man deutete eine Fehde mit Edge an und CM Punk gegen Edge, das, also was wollte man zu dem Zeitpunkt Größeres erwarten? Das war schon, darauf habe ich mich mehr gefreut. Chavo war mir natürlich egal, dass er jetzt easy
da und irgendwann war. Hat sich dann erst CM Punk auch revanchiert. Kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, das, ja das deswegen sollte die Geschichte, das sollte nur der Start einer Geschichte der beiden sein. Und, das fand ich schon ganz gut.
War es nicht auch so, dass irgendwann, glaube ich, zu der ECW-Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, auch Paul Heyman entlassen wurde, gegangen ist, je nachdem.
Ja, ja, ja.
Und was ich
kurz nach December to Dismember war das ja, glaube ich, schon.
Und was ich dabei ganz interessant finde, wo noch ein CM Punk dann auch offen sagt, okay, zu dem Zeitpunkt wusste ich, das ist jetzt hier alles nur noch auf Zeit und ich gucke jetzt einfach, dass ich so viel Geld mitnehme, wie es geht, weil ich bin hier nicht mehr lange.
Ja.
Und das war ja häufig sein Ansatz. Das war ja auch schon bei OVW so, dieses die finden mich hier eh alle kacke. Ich finde mich zwar super geil, aber die anderen mich nicht, weil die haben keine Ahnung. Und ich nehme jetzt einfach das ganze Geld mit, was ich kriegen kann. Und wenn ich weg bin, dann habe ich wenigstens ein bisschen Geld verdient. Und das war ja sehr häufig so die Einstellung von ihm. Wo ich dann sagen muss, okay, ist auch wieder irgendwie Realist. Vielleicht auch Pessimist, aber auch Realist.
Man muss jetzt aber dazu sagen, dass jetzt zu der Zeitpunkt angetroffen ist, bei dem nicht nur noch CM Punk dachte, dass er super geil ist, sondern auch die WWE-Offiziellen ihn mit zumindest geil als geil erachtet haben. Weil jetzt kam die große Zeit, jetzt kommt WrestleMania 24 zumindest. Doch, da gab es das nächste Money in the Bank Ladder Match. Und auch das war fantastisch.
Ja, ne, so langsam ging dann eben auch für CM Punk die Sonne auf am Horizont irgendwo, weil, wie du schon richtig gesagt hast, hier Money in the Bank Ladder Match, das konnte er dann bei WrestleMania 24, passend dazu, The Biggest WrestleMania Under the Sun, für sich entscheiden und war damals, ja, dann Kofferträger und natürlich, wir wussten, damals bedeutete das noch was, damals bedeutete eigentlich der Titel des Mr. Money in the Bank auch gleichzeitig einen fast sicheren Championship. Dauerte natürlich noch ein bisschen, bis ein CM Punk den eingelöst hat. Er war unter anderem dann noch im King of the Ring unterwegs, war dann da auch im Finale, hat aber gegen einen William Regal verloren. Ein wenig später dann aber, ich glaube, da können wir jetzt einen kleinen Sprung machen, sollte es ja den Cash-In geben. Kai, wie war denn das, weil du gerade schon so angedeutet hast? Das war ja mit gegen Edge quasi, der damals Champion gewesen ist.
Genau, und Shaggy ja dann so positiv gestimmt gesagt hat, dann haben auch die WWE-Offiziellen gemerkt, wie geil CM Punk ist. Das war dann ja alles so ein bisschen irgendwie von der Wand bis zur Tapete gedacht. Also weil er dann zwar den Koffer gewonnen, hat dann auch gegen Edge eingecashed, der dann vorher von Batista vermobbt wurde, war dann auch World Heavyweight Champion. Aber war trotzdem nicht wichtig. Er war trotzdem kein Main-Eventer. Er war halt irgendein Typ, der vorher einen Koffer hatte und jetzt den Koffer gegen den World Heavyweight-Titel getauscht hat. Und das siehst du ja allein daran, wie komplett unehrenhaft, um nicht ehrenlos zu sagen, er dann den Titel verloren hat. Weil es war dann ja ein Championship-Scramble angesetzt, glaube ich, irgendwie mit Rey Mysterio und Jericho und keine Ahnung. Nee, nicht mit Jericho, sondern mit Rey Mysterio und irgendwelchen Leuten. Ich glaube, JBL noch. Und CM Punk hat ja nicht mal seinen Titel verloren, sondern der Titel wurde ja neu ausgefochten in diesem Match, weil Punk dann, glaube ich, durch Jericho ersetzt wurde, genau. Nachdem er Backstage von der Legacy angegriffen wurde und dann einen Punt-Kick von Orton kassiert hat. Und dann den ersten Titel so zu verlieren, weil ich glaube, dann ging es ja so ungefähr oder wurde ja gerüchtet, ja, irgendwie, das bringt hier gerade alles nichts und den Titel, den brauchen wir für die Jericho-HBK-Fehde. Und so war dann CM Punk auch wieder draußen.
Ja. Genau, das war, man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass er hier noch nicht reif für den Gürtel gewesen ist. Man hat gehofft, dass der Gürtel hier den Wrestler macht, aber das hat irgendwie dann doch nicht so gepasst. Wie du schon richtig gesagt hast, ne? Also war den Titel dann wirklich sehr, sehr schnell los, nach 69 Tagen. Er hat natürlich dazwischen noch einige Titelverteidigungen, einige größere Matches gehabt, aber man hat gemerkt, dass das nicht ausreicht und ja, hat ihn hier quasi zugunsten eines Randy Orton den Titel vakantieren lassen. Also das war schon bitter. Und ein Jericho hat dann hier den Titel gewonnen. Im Nachgang war ein Punk auch erstmal raus aus dem Titelgeschehen. Er war da noch mit Kofi Kingston im Tag-Team unterwegs, was ich auch irgendwie so ein bisschen witzig finde aus heutiger Sicht.
Ja, was ich unterwegs und er war nicht aus dem Titelgeschehen draußen. Im Gegenteil, man hat ihm ja neue Titel gegeben. Also man hat ihm
ja, aus dem World Heavyweight-Titel. Ja,
man hat ihm aber die Tag-Team-Gürtel gegeben. Das ist auch eine vergessene Geschichte. Also ich hatte nicht mehr Erinnerungen. Ich hatte es total vergessen. Nur als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet, ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Der war ja mit Kofi Kingston noch zusammen Tag-Team-Champion. Das hatte ich echt verdrängt.
Total. Ich mochte das, weil die so, die sind oder waren so buddymäßig immer irgendwie. Und auch in Kofi hat er ja damals gesagt, dass er auch wirklich viel von einem Punk lernen konnte. Gerade so durch die Erfahrung, die dann Punk mitgebracht hat, auch zu dem Zeitpunkt. Ich meine, der hat dann ja schon irgendwie fast 10 Jahre gewrestelt. Von daher konnte auch sicherlich ein Kofi davon profitieren.
Und das ist klar, aber trotz allem muss ich Olaf natürlich zustimmen. CM Punk ist natürlich nochmal in die zweite Reihe wieder zurückgerutscht.
Ja, kommt er, wenn nicht sogar dritte
Reihe. Das auf jeden Fall.
Ja, das sowieso.
So ist es. Weiter ging es dann, er war dann noch bei der Survivor Series, war er Teil vom Team Batista, hat aber da gegen Team Orton verloren. Er war dann Teil des Intercontinental Championship Tournaments, da wurde ein Number One Contender gesucht und hat das dann am Ende auch gewonnen, hat Gene Snitsky, John Morrison und ich glaube Rey Mysterio dann im Finale besiegt. In der Zwischenzeit haben sie nochmal ihre Tag Team Titel wieder verloren, dann an John Morrison gegen The Miz.
Wie viel der auch einfach mit John Morrison zu tun hatte in seiner Karriere, ne, wirklich.
Ja, eben. Und danach hatte dann eben ein längeres Programm mit William Regal gehabt, der sich erstmal, also Regal war damals der Intercontinental Champion und hat sich da so ein bisschen immer aus den Situationen rausgewieselt irgendwo und zum Schluss war es dann eben doch so, dass ein CM Punk sich hier den Titel dann sichern konnte in einem No-DQ-Match und zwar am 19. Januar 2009 und er ist damals vor allem der erste Triple Crown Champion geworden. Ich glaube, das ist der erste, der schnellste.
Ja, also der war der 19. Kevin Triple Nash. Crown Champion, aber der schnellste.
Genau.
Was ich da noch fragen muss, ich sag mal, ich habe mich ja mit ganz vielen Sachen vorbereitet, aber ich habe diese Regal CM Punk Fehde nie wirklich gesehen. Ist die lohnenswert?
Oder ist auf jeden Fall. Oder doch, ich fand die auch cool, gerade auch, weil, so wie Olaf das gesagt hat, in William Regal immer Wege gefunden hat, sich irgendwie so durchzumogeln oder jetzt nicht anzutreten oder während des Matches zu gehen und so. Das fand ich schon cool. Es gab auch gute Matches und ich fand die Fehde auf jeden Fall cool. Die hat Spaß gemacht. Klar, William Regal gegen CM Punk, wenn man allein die Namen hört, das muss schon Spaß machen.
Ja, also ich stelle mir da so technische Meisterwerke irgendwie darunter vor. Es ist die Frage, ob es auch wirklich so ist. Aber ich glaube, ich werde da mal irgendwie 1-2 nachholen.
Mach das mal. Also ich fand diese Fehde, auch wenn das war ja eigentlich nur so ein Raw-Zwischenprogramm irgendwo, für sich hat das aber, wie ich fand, ganz gut funktioniert und hat durchaus Spaß gemacht. Also von daher, für mich hat das gepasst. Er hat den Titel aber jetzt nicht ewig lang gehalten, sondern hat ihn dann schon im März wieder verloren und zwar an JBL. Yes. So, wir sind wieder bei WrestleMania angekommen. Entsprechend gibt es wieder ein Money in the Bank Match. Und CM Punk gewinnt das erneut und ist damit die erste Person, die quasi, wie Kai es gerade schon so schön gesagt hat, back-to-back hier das Ding gewinnt. Er wird zu SmackDown gedraftet, hat er erstmal noch eine Fehde gegen Umaga, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ich bin ja kein großer Freund davon, wenn man den Money in the Bank Koffer gewinnt und dann erstmal wieder in so eine Übergangsfehde gesteckt wird irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, aber der Beginn der Fehde war ja auch so, dass ein CM Punk den Koffer eincashen wollte, genau. Ganz fair. Ja. Und da von einem Umaga und ich glaube, es war noch Armando Estrada, den ich sehr mochte, der Manager, der damals noch von Umagas Seite war.
Ich kann mir auch Shaggy in so einem Anzug vorstellen.
Gerne.
Auch mit dem gleichen Hut aber.
Mach ich gerne, dann manage ich den Kai, du musst dann aber auch die Klamotten von Umaga anziehen.
Immer barfuß und mit Facepaint.
Und die gleichen Tattoos wahrscheinlich auch.
Ja. Hose über Bauchnabel, ich bin dabei.
Und da gab es schon einige interessante Matches, klar. Ich weiß, Übergangsfehde okay, aber die Übergangsfehde dafür war es eine gute. Also ich meine, gerade dieses Summer und Strap Match bei Extreme Rules, ich fand das nicht schlecht und es hat Spaß gemacht und wurde auch von CM Punk, hat ja dann ganz klar auch die Fehde gewonnen letzten Endes. Von daher war es okay.
Wo man trotzdem irgendwie sagen muss, so ein Draft zu SmackDown, das wirkt dann ja eher wieder so wie, ja, warte mal hier. Also so, ja, du hast jetzt zwar gewonnen, aber mal gucken, was wir machen.
Ja, so ein bisschen hat sich das eben so angefühlt, aber es war ja tatsächlich gar nicht so lange, bevor er dann wirklich im Rampenlicht endgültig stehen sollte, Kai, weil da treffen jetzt ja ganz viele deiner Lieblinge aufeinander, ne? Da gab es ja dann das Leitermatch zwischen Edge und Jeff Hardy, das war,
was ich sehr gut finde.
Der Cash-In.
Genau. Was auch so witzig beendet wurde, wo dann Jeff Hardy Edge durch die Leiter gezogen hat und dann so ganz provokant den Titel hochgenommen hat und dabei immer Edge angeschaut hat, das mochte ich sehr. Ja, und das ist, dann kam ja eine Sache, die, wie ich schon häufig im Podcast gesagt habe, für mich eine der besten Smackdown-Fäden ist, wo du dann nämlich den Cash-In von CM Punk gegen Jeff Hardy hast und dann wieder so ein bisschen wie bei Raven zwei sehr extreme Gegensätze, wieder Straight Edge gegen, ja, ich trinke mal ein bisschen was, Jeff Hardy, war. Und das war ja so das, die Sache, die dann Punk auch zum Star-Schrägstrich zum sehr, sehr großen Heel gemacht hat. Weil ich weiß ja auch noch, ich natürlich damals dann auch irgendwie Jeff Hardy-Fan und wo dann so ein CM Punk kam und auch wieder diese Straight-Edge-Persona so ekelhaft verkörpert hat, ne, wie dieser, wie ungefähr Austin Aries auf Twitter als Veganer, ach, auf Instagram als Veganer, also nur noch schlimmer, hat er natürlich auch dann Jeff Hardy immer dargestellt, da gab es dann auch noch die Sache mit, ja, du musst ja Medikamente nehmen, damit du kämpfen kannst, Painkiller und sowas brauche ich nicht. Und sehr großes Glück für CM Punk, Pech oder Selbstschuld von Jeff Hardy, dass dann auch Punk derjenige war, weil Hardy natürlich dann wieder Probleme mit irgendwelchen Substanzen hatte, deswegen aus der WWE geworfen wurde, war dann Punk K-Fape-mäßig derjenige, der Jeff Hardy aus der WWE geschmissen hat. Was ihn ja bei der Beliebtheit eines Jeff Hardy zu einem der größten Heels gemacht hat. Und also ich weiß nämlich noch ganz genau, wie ich damals dieses Steel Cage Match bei SmackDown geguckt habe und ich war halt auch am Boden zerstört, als dann Jeff Hardy verloren hat. Und ich habe einen CM Punk auf den Tod gehasst. Und noch mehr habe ich ihn auf den Tod gehasst. Was ich heutzutage als einer der größten Momente finde, wo dann in der Woche danach die Jeff Hardy-Musik anging, die Halle ausrastet, jemand mit Facepaint und sowas rauskommt und auch die Bewegung macht 1:1. Und irgendwann merken alle so die Halle wird immer so ein bisschen leiser, leiser, leiser. Und also sagen so, warte mal, das ist er doch nicht, oder? Das ist doch nicht Jeff Hardy. Und auf einmal ist es halt CM Punk mit im Jeff Hardy-Look und dann sagt so, ja, denkt er, oder, Freunde? Also, das Ding hat ihn wirklich zum Star gemacht.
Auf jeden Fall. Das war ein ganz starkes Programm, was die beiden hier über den Sommer veranstaltet haben. Also Punk hat zwischendurch auch nochmal den Titel wieder an Hardy verloren.
Genau, bei Night of Champions.
Genau, und hat ihn dann eben beim SummerSlam in einem wirklich sehr, sehr guten, sehr, sehr, sehr guten TLC-Match gegen Jeff Hardy wieder zurückerobert und wurde danach dann eben vom Undertaker angegriffen. Und das hat dann quasi schon die Vorzeichen gesetzt auf die nächste Fehde, die dann für den CM Punk anstand. Und dann gab es eben noch dieses Steel Cage Match und all das, was Kai gerade erzählt hat. Ja, Shaggy, danach ging es weiter mit dem Programm gegen den Undertaker. Erzähl mal, was ist da passiert und wie gefiel dir das?
Gefiel mir gar nicht mal so schlecht. Also klar, man hat ihn dann den großen Star, den Undertaker, als Gegner gegenübergesetzt. Und eigentlich dachte ich, ein CM Punk, wie will der den Undertaker letzten Endes besiegen? Und es kam ja dann auch zum Match der beiden gegeneinander in einem Submission-Match bei Breaking Point in dem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier sah zuerst zwischenzeitlich der Undertaker als sichere Sieger aus, weil er mit seinem Submission-Move, mit seinem Hellsgate quasi CM Punk zur Aufgabe gebracht hat. Aber es sollte dann letzten Endes alles anders kommen als gedacht, denn der Hell's Gate war noch verboten. Also Vicky Guerrero hatte den Wochen vorher in der Geschichte mit dem Undertaker verboten, den Move, weil er zu gefährlich war, in Anführungsstrichen. Und da kam ein Teddy Long raus, der dann General Manager war mittlerweile wieder und hat das Match neu gestartet, weil dieser Move ja noch verboten war. Also man hat aber da wochenlang gar nicht darüber gesprochen gehabt. Also man hatte das im Grunde als Fan schon vergessen, dass der Move verboten ist. Deswegen war eigentlich die Überraschung sehr groß. Und letzten Endes hat es hier CM Punk dann mit seinem Anaconda Vice geschafft, den Undertaker zu besiegen.
Aber auch nur unter gütiger Mithilfe von Scott Armstrong.
Ja, klar, ein Armstrong, denn der hilft gerne.
Wolltest du das auch gerade hier reinrufen, Kai?
Ja, genau. Also generell Armstrong und Punk, ja auch immer, die hatten ja sogar ein Match mal irgendwann gegeneinander. Also die beiden haben, glaube ich, auch alles durchgemacht.
Was mich dann richtig geärgert hat, war eigentlich deren Match, also das Match vom Undertaker und CM Punk bei Hell in a Cell, wo dann Punk ja wirklich, wie ich fand, ziemlich sang- und klanglos hier seinen Gürtel verloren hat und auch danach dann in Folge mehrfach Niederlagen hat einstecken müssen. Und da hatte man schon wieder das Gefühl gehabt, dass er so eine Stufe auf der Hackordnung irgendwie nach unten gerutscht gewesen wäre. Also ich war damals extrem enttäuscht vom Hell in a Cell Match, muss ich sagen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Wer als erstes Ja schreit, hat Glück gehabt?
Ja.
Okay, dann musst du es erzählen.
Ja, also ich sehe es aber auch genauso wie du. Also das war wirklich also gerade nach diesem, also ich finde halt diese Fehde mit Jeff Hardy unfassbar stark. Und dann das auch, mit ja. Taker, das war so alles, ja, irgendwie wissen wir nicht, was wir machen sollen. Oder letztendlich doch, wir finden dich halt schon gut, aber ist halt der Undertaker. Also, was sollen wir machen? Guck uns doch an, es ist der Undertaker. Und du hast dann ja auch gemerkt, dass danach auch ein CM Punk, der dann da wirklich wieder so weggefrühstückt wurde, auch frustriert war. Also und ja. Da fing es ja wieder an. Ich glaube, CM Punk ist generell ein sehr frustrierter Mensch, auch ein sehr schwieriger Mensch. Aber da war es, glaube ich, so, dass dann gesagt wurde, ob mir das hier noch so viel Spaß macht, ich weiß es nicht. Und
ja.
Das waren, glaube ich, so die ersten Sachen. Und wenn ich jetzt ganz böse springen darf zum nächsten, zum Überleiten, der war dann ja sogar so frustriert, weil auch die Leute, weil er dann auch gefragt hat, okay, ich habe jetzt verloren, aber was mache ich jetzt? So, wie geht's weiter? Und dann gab es die Antwort, wie wir auch schon aus einigen Podcasts, zum Beispiel mit John Moxley, gehört haben, wissen wir gerade nicht, was wir nächste oder übernächste Woche machen. Wo dann CM Punk laut eigener Aussage, es hat immer die Frage, ob es auch stimmt, nach Hause gegangen ist und dann irgendwie so von jetzt auf gleich 10, 17 Wochen TV durchgeschrieben hat, indem er diese komplette Geschichte mit der Strange Society alleine geschrieben hat und dann gesagt hat, so, hier, Bums, das mache ich jetzt.
Ja. Ne? Und wenn dir keiner hilft, hilft dir selbst.
Ja. Wie ist eure Beziehung zur Strange Society-Geschichte?
Verdammt, das war meine Frage.
Da musst du sie jetzt auch beantworten, wenn Kai die Frage schon gestellt hat. Ich hake nach dir ein, lieber Olaf.
Ich fand die Entstehungsgeschichte sehr spannend und ich fand auch einen CM Punk so als Kultleader hier sehr gut, also um diese Geschichte ja so ein bisschen auszuführen. Er hat sich ja dann noch mal quasi mehr über die Zuschauer erhoben, als es ohnehin schon getan hat und hat ja wirklich diese Kultanführer-Persona hier übernommen. Und als Zeichen, wenn das jemand in seinem Kult ist, hat er den Leuten ja die Haare abrasiert. Und beispielsweise bei einem Festes damals, war es Festes? War Luke Gallows Festes?
Genau, Luke Gallows war Festes.
Genau, ja. Okay. Er hat ihn ja quasi geheilt. Er hat ihn ja aus dem Festes-Delirium rausgeholt und hat ihn ja dann zu einem, erweckten Menschen gemacht oder wie auch immer. Ne? Und dann Serena ist ja dazugekommen, die hat er ja quasi aus dem Publikum geholt, in Anführungsstrichen. Hat ja auch die Haare abgeschnitten, was ich übrigens für eine Frau echt ein krasses Zeichen finde, was du kommst in eine Company, dein Auftritt ist und du musst dir erstmal die langen Haare abrasieren. Das finde ich schon hart. Aber grundsätzlich, ich fand den Einstieg in die Storyline fand ich gut. Ich mochte seinen Spot im Royal Rumble damals. Aber alles, was danach gekommen ist mit der Maske und dem Hin und Her, als ihm dann die Haare abgeschnitten worden sind, das fand ich richtig kacke. Und jetzt darf Shaggy.
Ja, also diese Haare und die Maske-Geschichte basiert dann auf der Fehde mit Rey Mysterio. Aber erstmal ganz kurz meine Meinung zur Straight Edge Society. Ich bin großer CM Punk-Fan auch damals gewesen, aber so die Straight Edge Society hat nie so wirklich richtig connected bei mir, obwohl ich die Einstellung ja eigentlich ganz cool fand und auch die Gruppierung. Aber die Geschichte mit Festus habe ich nicht, das war ja wirklich auch eine Story, dass er quasi den zurückgebliebenen Festus jetzt normal gemacht hat. Aber wie, in dem hat der frühere Festus vorher Drogen genommen und hat viel getrunken und war deswegen zurückgeblieben oder hat er zu viel Sex gehabt? Das hat eigentlich für mich keinen Sinn ergeben, warum er jetzt plötzlich dann eher normal war. Und dann Luke Gallows ist sowieso jemand, der ist zwar ein cooler Mann, aber dem fehlt es auch ein bisschen an Charisma. Und später kam ja noch ein Joey Mercury später noch dazu. Das war jetzt nicht die Gruppierung mit den coolen Leuten, sagen wir mal so. CM Punk stand ganz klar über ihnen. Und es war schon eine gute Übergangsfehde und die Geschichte mit Rey Mysterio, die war ja schon ganz cool, die kam beim Publikum auch richtig cool an, die Fehde. Endete ja dann in dem Mask vs. Hair Match gegen CM Punk gegen Rey Mysterio. Und da musste ja CM Punk das erste Mal ja seine schönen Haare abschneiden und trug deswegen auch erstmal eine Maske.
Ja, das fand ich albern. Also das, was mir aus der Fehde so am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist eigentlich CM Punks Geburtstagslied, was er doch für Rey Mysterios Tochter damals gesungen hat. Das war doch so herrlich spooky, gerade in den Trailern, die es dann im späteren Verlauf noch gegeben hat.
Also das ist so diese Sache, die, also ich sehe das genau, also dieser Cut hier, ne, wortwörtlich, haha, der Cut ist bei dem Rey Mysterio-Match, und ich rede nicht von den Haaren, sondern vom Unterhaltungsfaktor. Also weil ich finde diese ganze Persona, die der verkörpert, das finde ich so irre, so krass. Er hat ja auch selber gesagt, dass er da ganz häufig nachts diese Preacher im TV geguckt hat, um sich da dann Inspiration zu holen. Und auch dieses so, ja, wenn ihr wollt, so, dann könnt ihr eure Hände auf den Fernseher legen und also so, der hat sich da ja wirklich für einen Gott gehalten, ne? Und das fand ich so irre, weil es gibt ja auch diese Geschichte, wo er dann zum Beispiel bei einer Hausschau war und dann irgendwie so eine alte Frau, glaube ich, oder so eine ältere Dame sogar angegangen ist und meinte so, ja, du bist der Teufel. Ja, und er war so, ja, genau das will ich. So, das ist die Reaktion, die ich haben will. Und der hat sich da ja wirklich so als der Wrestling-Jesus verkauft, auch gerade mit dem Look, mit dem Bart und den Haaren und sowas. Das mochte ich eben sehr. Und aber gerade dann diese Rey Mysterio-Sache, die fand ich immer kacke. Was man dazu noch anmerken musste, das war so ein bisschen, da fing es an, dass ich so richtig, richtig krass aus CM Punk-Fan war. Und ich weiß noch, ich habe auch meine Hand auf den Fernseher gelegt, nein.
Du fandest das kacke und bist aber genau in der Phase CM Punk-Fan geworden?
Ja, also weil ich eben diese Arroganz, die er da verkörpert hat, mochte. Dieses so, ich bin größer als ihr alle. So was hier zum Beispiel bei uns beiden auch der Fall ist. Ich bin auch größer als du.
Ich finde es das unfair, dass wir immer über den kleinen Olaf uns lustig machen. Da sollten wir ein bisschen zurückfahren.
Und ich weiß noch, dass ich dann zum Beispiel damals, wenn ich dann WWE gespielt habe oder sowas, und ich habe da immer dieses Creative Wrestler gemacht, da weiß ich noch, ich habe dann auch meinem Wrestler immer so diese Hand, dieses Tape für die Hände gegeben und auch immer so ein X da drauf und sowas. Also ich war schon Fan. Also,
aber man muss sagen, dass Kai zu dem Zeitpunkt ja auch tatsächlich Straight Edge gelebt hat.
Genau.
Oder?
Ja.
Wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Ja, aber was auch in der Zeit war, als der Straight Edge Society war, da kam auch die erste Season von NXT damals, wo die Newcomer einen Mentor an die Seite gestellt haben und ein CM Punk hat damals Darren Young ja gemanagt und auch bei NXT gab es ja die Geschichte, dass ein Darren Young sich überlegt hatte, sich anzuschließen.
Gehe ich zum Friseur oder gehe ich nicht zum Friseur?
Als er dann letzten Endes hatte sich da aber für die Haare entschieden und gegen Straight Edge Society und das war Darren Youngs Geschichte bei der Straight Edge Society. Aber es kann ja noch schlimmer kommen als die Straight Edge Society. Es könnte zum Beispiel auch ein New Nexus geben. Der folgte ja dann leider kurz darauf.
Das stimmt, das war auch sehr grauenvoll. Ich musste gerade übrigens so kichern, weil ich mir gerade vorgestellt habe, dass die NXT-Teilnehmer keinen Mentor an die Seite gestanden bekommen haben, sondern einen Mentor.
jeder bekam einen Mentor.
jeder bekommt einen Mentor. Ja, die Geschichte mit New Nexus hat halt gar keinen Sinn irgendwo ergeben. Da hat er dann quasi Wade Barrett bei dem Nexus damals ausgebotet. Ich glaube, das war in Folge ja eines Cage-Matches gegen John Cena, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und dann hat er ihm ja diese Armbinde quasi vom Arm gezogen.
Obwohl ich halt den Moment mochte. Ja. Also nur diesen Moment, wo er dann gesagt hat, so hier, nimm die Hand. Und dann greift Wade Barrett und nimmt er die Binde und sagt so hier, tschüss und tritt ihn runter. So ein bisschen wie Scar und Mufasa. Nur, dass Wade Barrett nicht so cool ist wie Mufasa. Ja, und John Cena keine Horde ist von, was waren's? Keine Ahnung.
Ach, hier,
die Dinger Rinder da.
Oder Gnus genau. Oder sonst irgendwas.
Ja. Sondern nur ein einzelner Gnu ist.
Können wir einfach einen Mantel des Schweigens über den New Nexus breiten, weil ich fand das ganz furchtbar.
Aber das war die große Zeit von Mason Ryan, den dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau, Batista 2.
Erinnert sich nicht an den.
Ja. So. Ja. Obwohl, ich will einfach nur einen Olaf-Satz kopieren und zwar, ich mochte den Rumble-Spot.
Ja.
Bis dann Super Cena kam, aber das war dann schwierig.
Ja, wenn wir über den Rumble sprechen, müssen wir auch sagen, das wäre der 40-Mann-World Rumble. Davon waren ja die Hälfte entweder Nexus oder Core-Mitglieder. Das wäre ja quasi
der Core. Das war einfach nur lächerlich. Das Beste an The Core war das Theme und das war schon nicht so gut. Ich meine, die hatten Ezekiel Jackson. Also, so wenn in deiner Gruppe schon Ezekiel Jackson ist, da kannst du aber den Laden einfach abschließen.
Naja, Mason Ryan ist jetzt nicht unbedingt besser.
Hallo? Kannst du mal Batista in Ruhe lassen? Der hat bei James Bond mitgespielt.
Das stimmt, Entschuldigung.
Der ist jetzt bei Gears 5 dabei.
Mason Ryan? So. Krass, wusste ich gar nicht.
Batista.
Das habe ich auch gelesen. Ich weiß nicht, wann man sonst einbringen kann, aber ich meine, wir haben es jetzt ja schon häufiger erwähnt, dass ein CM Punk so eine sehr konsequente Person ist, also dann auch sagt so, okay, wenn du jetzt irgendwie, wenn wir uns nicht mehr verstehen, dann verstehen wir uns auch nicht mehr. Zum Beispiel aktuell mit Colt Cabana. Da kann er auch mal ganz schnell einen langjährigen Freund aus dem Leben kicken. Aber ein Punk ist ja auch sehr loyal seinen Freunden gegenüber. Und was man da erwähnen muss, der hat ja zum Beispiel auch, also mit Gallows und Mercury, da war er ja auch befreundet, hat sie dann quasi wieder ins TV geholt. Und was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass es ja auch zu der Zeit war, oder kurz davor war es ja auch, dass ein Mercury von der WWE entlassen wurde, ganz große Probleme mit Drogen, Alkohol hatte. Und dann kurz davor stand, dass sein Haus zwangsversteigert wird. Und Punk hat dann irgendwie immer noch Kontakt zu ihm gehabt, täglich. Und dann gesagt so, nee, du bist jetzt ja gerade dabei, wieder clean zu werden, so, ich kaufe dein Haus, oder sprich, hat jemand so einen Check ausgestellt, irgendwie im sechsstelligen Bereich, und ihm dann einfach mal das Geld gegeben. Was schon irgendwie eine sehr große Geste ist, finde ich.
Ja, also, wie du schon richtig gesagt hast, also ich glaube, dass ein CM Punk da, der hat eben schon seine Prinzipien. Er hat auch später immer wieder mal gesagt, dass ihm ja eigentlich auch Geld relativ egal ist, weil er eigentlich genug davon hat. Und ich glaube, der führt jetzt auch kein Leben, was so absolut exzessiv ist, weil, wie gesagt, der
deswegen,
ist, glaube ich, ein sehr, recht bodenständiger Typ.
Ja, deswegen wirkt er auch viel, also deswegen mögen ihn, glaube ich, auch viele Leute, weil es dann so real wirkt. Also, er ist halt ja schon ein Star, aber irgendwie auch trotzdem so der Nerd.
Irgendwie schon, ja. Ich meine, der hat, da wollte ich eigentlich später drauf sprechen, der hat ja auch Comics geschrieben,
ja, genau.
Teilweise Marvel kooperiert und solche Geschichten. Ja. Also, das ist ja auch schon geil. Und was man auch, wenn man jetzt noch ganz weit vorspringt, ich finde, was man ihm eben immer zugute halten muss, ist einfach die Tatsache, der hat immer das gemacht, worauf er Bock hat und wovon er träumt. Und das ist eigentlich eine Lebensphilosophie bei allem Stinkstiefel-Mentalität, die er dann hier und da wahrscheinlich auch mal mitgebracht hat. Aber ich finde, die Mentalität, wie er sein Leben führt, ist eigentlich grundsätzlich schon eine Art und Weise, wo man sagen kann, ja, das finde ich durchaus verständlich und damit könnte ich auch leben.
Das stimmt. Das hört sich aber schon so an, als würden wir jetzt so langsam zum Ende kommen, oder gab es danach noch was? Kommt da noch was? Ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube, noch eine wichtige Sache.
Jetzt, wo wir schon Ezekiel Jackson niedergemacht haben, den letzten ECW World Champion, und nochmal, um das zu unterstreichen.
Stimmt da.
Über Batista 2 lustig gemacht haben. Ja. Glaube ich, kam aber auch bei CM Punk jetzt nach New Nexus noch eine Zeit, die wir alle möglicherweise nicht vergessen haben. Oder lieber Kai? Und ich würde sagen, so, wir könnten uns ja jetzt auch zurücklehnen und Kai die nächsten 10 Minuten alleine sprechen lassen.
Ja, also nachdem wir so effektiv den Mantel des Schweigens über New Nexus gehüllt haben und die eher dunklere Zeit, kam dann ja die Hochzeit, die größte Zeit von CM Punk und auch eine WWE-Hochzeit, muss man ja sogar sagen, als dann 2011 der Summer of Punk beging, wo man gesagt hat, okay, die gleiche Story von Ring of Honor, packen wir einfach nochmal aus, und es war wieder ähnlich wie vor der Strange Society, ein Punk frustriert, sagt, ja, ach, ich, keine Ahnung, mein Vertrag läuft aus und ich habe jetzt irgendwie auch mein Geld, Spaß macht mir das ja auch nicht mehr, und dann, was ich auch bis heute mag, wurde dann ja gesagt, okay, du kriegst heute ein Open Mic und darfst sagen, was dir nicht gefällt, und es gibt ja bis heute, ne, ich habe nochmal, glaube ich, vorhin danach gegoogelt, es gibt noch bis heute, es gibt Videos aus 2019, die darüber reden, ob die Pipebomb ein Work war oder nicht. Und daran siehst du doch, wie krass diese Promo war. Und die hat ja quasi alles losgetreten, wo er dann da in diesem Stone Cold T-Shirt auf der Rampe saß, nachdem John Cena, glaube ich, gegen R-Truth irgendwie ein Tables-Match verloren hat. Saß und dann einfach vom Leder gezogen hat. Komplett gegen alle. Gegen die Company, gegen The Rock, gegen Vince McMahon, gegen Triple H und auch wirklich harte Sachen gesagt hat. Und ab da ging es ja los. Und ab da war es ja dieses, mein Mikrofon wird abgestellt, ich setze mich im Ring, schön im Schneidersitz, mit meinem Mikrofon, mit meinem Megafon und drop jetzt meine Pipebombs. Und ab da war ja CM Punk heiß, aber so richtig heiß.
Genau, da müssen wir auch wirklich nochmal so dezidiert nochmal drauf eingehen, weil das war ja wirklich auch eine Geschichte, die durch die Medien damals gegangen ist, weil das wie ein Tabubruch ausgesehen hat, wie das plötzlich ist Wrestling echt geworden, mal wieder. So, das hat man
cool.
Zur damaligen Zeit, ja, und cool eben auch. Und CM Punk war wirklich der Rebell, der plötzlich sich gegen alles gestellt hat, wofür die Obrigkeit steht. Das sollte ja dann später noch die Authority-Geschichte weiter mit fortgeführt werden. Aber der wirklich hier der alles durchbrochen hat. Mit dem Gruß an Colt Cabana, mit dem Verweis auf andere Promotions, der gesagt hat, vielleicht wäre die Promotion in einem besseren Zustand, wenn Vince McMahon tot wäre. Also schon sehr harte Sachen. Und das ging ja wirklich dann auch durch die Medien. Und die Leute haben das gefressen. Die haben wirklich das Gefühl gehabt, dass da jemand, also dass das nicht mehr geskriptet oder dass das nicht mehr Show gewesen wäre, sondern dass da jemand, eine echte Person vor ihnen gesessen hätte und sich den Frust von der Seele geredet hat. Und ich glaube, das ist etwas, was CM Punk hier in dem Moment zum Superstar gemacht hat. Und der kann ohnehin schon gut reden, das konnte er schon immer. Aber in diesem Moment, da floss einfach sehr vieles ineinander zu einem perfekten Zeitpunkt, das ihn einfach wirklich zum nächsten großen Star gemacht hat. Und Shaggy, ich habe jetzt drüber nachgedacht, ist CM Punk durch diese Sache der letzte wirklich große Megastar gewesen?
Naja, Megastar, also ich meine, ist Roman Reigns nicht auch ein großer Star geworden in letzter Zeit, in den letzten Jahren? Ja, aber eigentlich hast du irgendwie auch recht. Zumindest ist es der letzte, also schwer zu beantworten, aber so zumindest der vom Publikum gemachte Star. Ja klar, kann man noch einen Daniel Bryan haben wir ja auch noch, aber zu dem Zeitpunkt war er schwer zu, die Frage ist wirklich schwer zu beantworten.
Ich habe dich hier aus dem Konzept gebracht,
was? Ja, weil die Frage wirklich schwer zu beantworten ist. Also das Publikum hat ihn auf jeden Fall hier zum Megastar gemacht, das muss man so sagen. So die Wochen danach, gerade Money in the Bank und alles, was dann so folgte, das war eine Riesenzeit. Das war so die letzte wirklich richtig, richtig große, geile Zeit, die man so verfolgt hat. Und man hat sich so auf dieses Aufeinandertreffen von CM Punk und John Cena gefreut. Wann hat man sich schon auf ein John Cena-Match zu der Zeit so gefreut?
Aber das du war hast schon dich auch Wahnsinn. Du hast dich auch auf jede Folge Raw gefreut.
Jede Folge Raw. Man wollte immer nur CM Punk sehen. Der soll, muss kommen, ja. Der muss jetzt gleich kommen. Das war eine große Zeit. Und von daher, ja, das war, er war zu der Zeit ein Megastar, auf jeden Fall.
Ja, also es war bei mir auch wirklich so, dass ich einfach diese Segmente mit CM Punk herbeigesehnt habe. Ich meine, da gibt es ja dann im Anschluss an Money in the Bank und dann später eben auch diese Vertragsverhandlungen mit einem Vince die McMahon zum Beispiel. Die war vor Money in the Bank.
Also wo es dann ja darum ging quasi, Punk hat die Chance, die Company mit dem Titel zu verlassen. Vince McMahon will es natürlich nicht. Und dann wird eben eine Vertragsverlängerung im Ring ausgehandelt. Und das ist für mich eins der geilsten Segmente. Und das geht, glaube ich, 20 Minuten oder wenn nicht sogar 25. Und von den 25 Minuten sind 30 Minuten pure Unterhaltung. Also das ist nur gut, wo dann auch ein CM Punk ein Vince McMahon triggert und sagt so, hier, ich will das und sowas. Und dann noch also ein Vince McMahon komplett demütigt, also in kompletter Stone Cold Manier quasi, aber nochmal irgendwie auf eine eigene Art und Weise, bis dann auch irgendwie am Ende dann ein Vince McMahon ausrastet und hier Son of a Bitch und sagt und dann nochmal ein Cena rauskommt und CM Punk dann ja quasi den unterschriebenen Vertrag direkt wieder zerreißt, also das ist fantastisch, von vorne bis hinten.
Genau das. Ja, das war damals wirklich absolut heiß, eine heiße Story und ich glaube, das ist der CM Punk, an dem wir uns alle so zurückerinnern, wenn wir CM Punk rufen, wenn wir die Leute darauf reagieren, auf bestimmte Begebenheiten, die egal in welcher Promotion da passiert. CM Punk ist ja mittlerweile weit mehr als nur dieser Mensch, sondern es ist ja wirklich ein Da steckt ja eine Ideologie dahinter, nämlich das ist ja die Geschichte, dass man was verändern möchte. Und das ist ja auch das, was ein CM Punk in seinen Promos und in den ganzen Interviews ja immer wieder propagiert hat. Also da steckt einiges drin. Wir folgen jetzt noch mal ein bisschen hier dem Verlauf. Wir kennen die Geschichte von Money in the Bank, ne? In Chicago. CM Punk kommt raus zu einem der lautesten Pops überhaupt. 5-Sterne-Match, haben wir auch schon im Match of the Week damals besprochen. War, glaube ich, unser zweites, wenn ich mich nicht komplett täusche, was wir gemacht haben. Warum auch, wenn Kai dabei ist?
Ich wollte gerade sagen, war 100% mein erster Vorschlag.
Ich glaube, das erste war Undertaker gegen Shawn Michaels, aber dann hat Kai hier sein ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen, hat gesagt, wenn wir nicht CM Punk gegen John Cena machen, dann Rioting.
Da bin ich raus bei Headlock.
Genau, dann ist alles vorbei. Ja, Kai, und dann auch die Folgezeit war ja auch so interessant, wo er sich dann auch ein CM Punk ja quasi mit dem Gürtel abgesetzt hat und dann ja über hier und da mal aufgetaucht ist, auf Social Media Fotos gepostet hat. Ja. Und parallel dazu ja das Tagesgeschäft weiterlaufen musste.
Genau, also da ist dann ja das legendäre Kühlschrankbild entstanden, was wir, glaube ich, alle kennen und was auch häufiger nochmal von irgendwelchen Wrestlern nachgestellt wurde, wo dann eben der WWE-Titel im Kühlschrank von CM Punk liegt. Und da ist es ja auch fantastisch. Ich glaube, es war die Comic-Con, wo dann irgendwie ein Triple H ein Q&A hält und dann läuft dann CM Punk mit dem Titel über die Messe. Und das war die Zeit, wir alle wussten ja nicht, was ist gerade los. Das war dieses Geile, also so, wie lange ist er noch da? Was ist mit dem Gürtel? Also man wusste natürlich, so klar, der wird jetzt nicht irgendwie mit dem Gürtel weg sein, aber so, wann kommt er wieder zurück? Passiert irgendwas? Nein, doch. Und dann gab es ja dieses ganz komische Turnier da irgendwie, wo dann super asozial auch Rey Mysterio gewonnen und alle waren so, ey, cool, Rey Mysterio. Und dann kam John Cena raus und war so, nicht mit mir, Freunde. Und dann Rey Mysterio mal kurzerhand lang gemacht hat, da wird der Arm gepackt, wird das Bein gepackt, dann wird bis 3 gezählt. Und dann kommt einer meiner absoluten Lieblings-CM Punk-Momente, wo dann Cult of Personality angeht und die Halle nicht weiß, was ist hier gerade los. Also so, wer kommt da gerade raus? Und auch ein John Cena, der da sehr gut mitspielt, im Ring steht, sehr verwirrt, guckt und sagt so, Del Rio ist es nicht. und dann kommt CM Punk mit so einer Coolness da rausgelaufen, also so richtig lässig, und die Halle explodiert komplett.
Aber da muss ich jetzt mal wirklich auch, ich sag's nie, aber reinkrätschen, weil, klar, es war ein geiler Moment, aber ich finde, da hat man einen der zwei großen Fehler gemacht, die den Summer of Punk quasi ruiniert haben. Man hat CM Punk viel zu früh zurückgebracht.
Da bin ich bei dir.
Ja, man hätte da noch vielleicht noch ein paar Monate ruhig warten können, aber man hatte nicht die Geduld, das wirklich auszusitzen und zu warten. Das wäre doch nur so ein geiler Moment gewesen, wenn er erst viel später zurückgekommen wäre. Das hat, finde ich, das hat einiges kaputt gemacht. Das waren ja wirklich nur zwei, drei Wochen nur, wo er weg war, und dann war er plötzlich wieder da. Das war ein Fehler. Der zweite große Fehler heißt Kevin Nash und kommt auch gleich. Aber da gebe ich erstmal einen Olaf weiter.
Nee, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt hier zu der Situation. Ne? Dann stehen die beiden sich ja quasi gegenüber. John Cena reckt so ein bisschen seinen neu gewonnenen Titel in die Luft. Das Publikum macht so, yeah, buh, so ein bisschen. Und CM Punk reckt seinen Titel dann ja wirklich ganz nach oben. Und das Publikum geht total ab. Und irgendwann dann verlässt eben ein John Cena wie ein geprügelter Hund hier, obwohl er gerade eben den Titel gewonnen hat, ja, verlässt er einfach den Ring. Ja, und damit ist dann das Match auch für den SummerSlam mehr oder weniger gemacht. Und ich bin da komplett bei euch. Ich fand auch, dass das hier viel zu schnell gegangen ist zwischen den beiden. Ne? Und ja, man hätte da einfach ein bisschen mehr Ruhe behalten müssen, ein bisschen mehr teasen müssen. Das hätte noch eine viel größere Tragweite haben können. Ja, und beim SummerSlam, da sind wir dann ja bei der nächsten Reihe an merkwürdigen Entscheidungen. Da gab es dann zum einen den Special Referee Triple H. Ne? Trotzdem hat hier CM Punk das Ding gewinnen können und hätte eigentlich WWE-Champion werden können. Aber ja, dann kam auf einmal Kevin Nash raus und hat den CM Punk attackiert. Und dann kommt ein Alberto Del Rio raus.
Warum
und,
auch nicht?
Casht hier ein. Und das war dann der Moment so, okay, Leute, also jetzt
also
Kevin Nash, ne? OMG, Kevin Nash, LOL, thought he was dead. So, also, das war es ja dann wirklich. Und dann begann ja diese ganze komische Conspiracy-Geschichte, die man da ja versucht hat raufzudröseln, wo er dann noch John Laurinaitis mit reingemischt worden ist. Ab dem Zeitpunkt hat man dann gemerkt, dass auch ein CM Punk langsam wieder so ein bisschen abkühlt. Dass er zwar noch over ist irgendwo, aber diese Geschichte um einen Kevin Nash und Triple H, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und diese Promo, ich habe mir letztens noch mal diese Promo von CM Punk und Kevin Nash angehört, da hast du ja das Gefühl gehabt, dass ein CM Punk redet ja Nash komplett an die Wand.
Das ist die Sache, also die Stories, die waren komplett für den Hintern, aber das war nur ansatzweise unterhaltsam, weil CM Punk irgendwie in den Promos das Beste draus gemacht hat. Also auch, wenn er dann zum Beispiel mit einem John Laurinaitis geredet hat, das war auch Quatsch. Aber es war wenigstens irgendwie unterhaltsam, weil er dann mit einem Laurinaitis den Boden gewischt hat, zumindest verbal.
Ja.
Aber gut war es nicht. Und also genereller ja. Kevin Nash auch einfach, nee, Zenit überschritten.
Ja, nicht den Zenit. Kevin Nash war ja nie wirklich ein guter Mann im Ring, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Er war ein optisch beeindruckender Big Man mit sehr viel Charisma und im Ring Mittelmaß. So. Aber hat das gut verkauft. Also, von daher, aber jetzt zu dem Zeitpunkt war ja weit über seinen Zenit hinaus, der eh nicht hoch war. Von daher, was hatte man da erwartet? Was hat man sich da versprochen von? Also ich habe es nicht verstanden.
Ich auch nicht. Die ganze Geschichte ist sehr verworren, auch wenn man sich immer so die Matchabfolgen anschaut, die es da noch gegeben hat. Wenn es dann erstmal noch ein Triple Threat Match gibt um die WWE Championship, da greifen dann auch Miz und Truth ein, sprich, die mischen da auch irgendwo noch mit. Später Team dann sogar Triple H und CM Punk gegen Miz und Truth bei Vengeance. Da greift dann aber auch wieder ein Kevin Nash ein und attackiert Triple H. Ein CM Punk wendet sich dann John Laurinaitis zu und beleidigt ihn halt eben als Ja-Sager, mehr oder weniger als hier die Handpuppe quasi eines Vince McMahon. Holt sich dann aber trotzdem irgendwie noch bei der Survivor Series eben seinen Titel wieder. Also das ist alles so verworren und so durcheinander gewesen, dass man da als Zuschauer zwar gedacht hat, so ja, ich will eigentlich diese Geschichte erfahren, ich möchte sehen, wie der jetzt seinen Titel wieder bekommt, aber es hat in sich zu wenig Sinn ergeben, plus da waren auch die falschen Protagonisten einfach irgendwo eingesetzt, als dass man da noch wirklich 100% dabei gewesen wäre. Und ja, er war zumindest wieder Champion. Das, glaube ich, ist so nach der Survivor Series so der Punkt, wo man sagen kann, so ja, damit kann ich leben. Er hat ja dann seinen Titel unter anderem später verteidigt, auch wieder in einem Triple Threat TLC-Match gegen Del Rio und The Miz. Hatte dann auch noch Fehden gegen einen zurückkehrenden Chris Jericho zum Beispiel.
Die Fehde war sehr, sehr gut übrigens gegen Jericho. Die mochte ich.
Genau. Die sollten wir jetzt auch nicht so ganz abtun, weil die führt immerhin zum Match der beiden bei WrestleMania und auch der Hintergrund der Fehde und die Geschichte war eigentlich ganz cool. Und ja, wenn Kai die so mochte, darf er gerne erzählen, worum es da genau ging.
Es ging ja ganz stumpf darum, dass dann Jericho auch immer gesagt hat, ja, hier du mit deinem Stretch Lifestyle, guck dir doch mal deine Familie an, so dein Vater, Trinker und alles. Und dass er dann auch immer zeigen wollte, ja, ein CM Punk, der ist gar nicht so stark, also mental gar nicht so stark, wie er das zeigt. Und da gab es dann schon mehrere, also auch sehr asoziale Promos von dem Jericho, die dann auch sehr persönlich waren irgendwo. Kommend von jemandem, der, glaube ich, selber gerne mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu viel trinkt. Was aber auch nie thematisiert wurde, glaube ich, in der Fehde, wenn ich mich nicht täusche. Es ging dann eher nur darum, wo CM Punk ja herkommt. Hat aber auch dann irgendwo zu witzigen Momenten geführt. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, wo dann CM Punk im Ring diesen hier diesen Alkoholtest machen musste und dann da über die Linie laufen muss und so getan hätte, als wäre er komplett betrunken und dann am Ende sagt so, nee, war alles nur Spaß, die Linie irgendwie langläuft, das Alphabet rückwärts aufsagt. Das mochte ich dann, aber auch wiederum so asoziale Sachen, war zum Beispiel auch ein Jericho, glaube ich, so eine Flasche Whisky, was halt kein echter Whisky war, sondern Eistee, über einem CM Punk auskippt. Das war ganz cool, das mochte ich.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt, wie er dann auf der Pfütze Eistee ausrutscht, weil er seine Cowboy-Stiefel trägt.
Auch.
Nein, die Fehde an sich war auch gut. Und da sind auch gute Matches dabei rausgekommen. Also vor allem das Match bei Extreme Rules zwischen den beiden, das war auch wirklich gut. Ich fand den Kampf, den sie bei WrestleMania 28 gehabt haben, den fand ich okay. Aber das Match bei Extreme Rules, entsprechend auch Extreme Rules Match, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war wirklich richtig gut. Und die Fehde war auch ordentlich. Das sage ich auch gar nichts gegen. Das war natürlich auch so ein bisschen angelehnt an die Raven-Geschichte, diese Vermischung aus echter Vergangenheit und den Wrestling-Persönlichkeiten. Deswegen, das hat durchaus funktioniert und ich wollte die auch gar nicht so abtun. Weiter ging es auf jeden Fall da mit der Fehde mit Daniel Bryan unter anderem. Auch die war nicht so schlecht. Ich weiß, die mochten viele nicht, weil das ja auch so ein bisschen Soap-Charakter gehabt hat. Mit AJ Lee da mit dazwischen und so. Dieses Love-Triangle, was wir da gehabt haben. Das hat für mich auch ganz, ganz gut funktioniert. Ne? Also das war auch schon in Ordnung.
Und das Match auch bei Over the Limit zwischen den beiden war auch ganz gut. Das kann man sich echt gut anschauen. Das macht Spaß. Also man sieht auch in dem Match so, da hätte noch viel, 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 viel mehr gehen können. Aber unabhängig davon war es doch schon ziemlich cool.
Ja. Ich sag mal so, Olaf sagt, das war in Ordnung, die Fehde. Ich würde sagen, eine Fehde zwischen Daniel Bryan und CM Punk, selbst wenn es da nur um Topf Bohnen geht, ist es fantastisch.
Nein, ich mochte die Fehde eben auch. Ich bin da vielleicht ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich mochte die Fehde auch und ich weiß aber, dass es auch viele Kritiker gegeben hat von der ganzen Geschichte, die halt eben gesagt haben, hier, wir wollen die beiden Hard-Hitting-Guys sehen, die Indie-Guys und so, wir wollen hier keine AJ Lee dazwischen, aber gerade das...
Jeder will eine AJ Lee dazwischen, so.
Ja, aber gerade das war es eben dann auch für mich, was die ganze Fehde hier irgendwie ausgemacht hat. Das hat das für mich interessant gemacht und gerade Daniel Bryan hat das sehr geholfen, um so ein bisschen Profil und Charakter irgendwie zu gewinnen. So, an der Stelle können wir vielleicht jetzt mal zu Raw 1000 kommen, ne, am 23. Juli, weil da ist ja dann auch was passiert, nämlich nicht nur, dass The Big Show hier das Match zwischen CM Punk und John Cena eingegriffen hat, sondern das ist eigentlich schon hier der Aufgalopp für die Fehde zwischen The Rock und CM Punk, weil im Anschluss hat dann eben CM Punk The Rock den Go-to-Sleep verpasst.
Der Anfang vom Ende.
Der Anfang vom Ende, ne, dazwischen, weil The Rock ja nicht so oft da ist, gab es natürlich noch ein paar andere Fäden und Titelverteidigungen, die es dann gegeben hat, unter anderem eben auch, die Fäde mit Ryback, John Cena, Big Show und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ich fand diesen Title Run gerade in dieser Zeit nicht so besonders geil, obwohl natürlich dann CM Punk hier geturnt ist. war ich da nie so der große Fan von. Kai, wie sieht's da bei dir aus?
Ja, also ich fand auch die Matches dann eher mau, auch so mit einem Ryback. Also ich sag mal, man hat ja schon irgendwo dann auch mal versucht, so ein bisschen frischen Wind immer reinzubringen, wo dann auch ein Punk mit Heyman gepaart wurde und sowas, wo dann, genau, was eine fantastische Kombination war, also zwei der besten Talker. Er ist natürlich generell auch schwer, so eine lange Fehde interessant zu gestalten, aber da waren auch schon echt viele Lückenfüller-Matches drin. Also ich fand auch schon den Anfang sehr holprig, weil da auch ein Del Rio dabei war und ich ein Del Rio echt nicht sehen kann. Die Matches fand ich auch nicht so toll und dann auch, wie überpräsent dann da auch irgendwann Ryback war. Also jetzt ganz plump gesagt, hat das mit The Rock, also hat dieser Heel-Turn im Punk sehr, sehr gut getan. Einfach nur um wieder so, oh, was krass, das war aber ein krasser Moment, ich weiß noch, da hat er, glaube ich, den People's Elbow unterbrochen und dann den GTS gezeigt, das war krass, die Leute sind ausgerastet. Trotzdem hätte das vielleicht mal lieber nicht machen sollen.
Ja,
also, aber ich bin schon bei dir, wenn du sagst, das waren jetzt nicht 434 Tage Vollgas-Spaß, sondern auch mal eher so Kantinenessen.
Ja. Ja, genau so ist es. Shaggy, wie hast du hier dann hier den weiteren Verlauf quasi gesehen? Es gab ja dann nochmal die Fehde gegen John Cena, inklusive eben dem Debüt von The Shield. Es gab ja das aufgrund der Verletzung etwas verschobene TLC-Match gegen Ryback und dann ja, wie gesagt, schon das Match gegen The Rock beim Royal Rumble. Wie hat dir die ganze Geschichte dann hier auf dem Weg zu WrestleMania gefallen?
Lass mir erstmal den Royal Rumble außen vor, weil das andere fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das war auch die Zeit, wo man ihn, also ihr habt The Shield angesprochen, die haben debütiert, aber es war auch die Zeit, wo man ihn Paul Heyman an die Seite gestellt hat. Genau. Und das war eigentlich doch, das waren geniale Interviews, wenn man die beiden irgendwie so gesehen hat. Klar, hätte man noch mehr erwartet, aber das war schon cool. Und Paul Heyman, der managt ja nicht jeden. Er hat ja zu dem Zeitpunkt nur Leute, vorher Manager, wie Brock Lesnar zum Beispiel gemanagt oder ein Curtis Axel oder ein Cesaro. Ansonsten hat er wirklich nur die Topstars gemanagt. Und das war schon eine geile Zeit dann, die beiden endlich zusammenzusehen. So der Moment, als ich glaube, war es nicht so, dass CM Punk in eine Limousine in ein Auto gestiegen ist und da saß dann da ein Paul Heyman drin. Das war das erste Mal, dass man die beiden dann auch so zusammen gesehen hat. Das war schon cool.
Das stimmt. Gegen diese Konstellation hatte ich auch nichts. Ich fand nur das Programm, was er dann da gefahren hat. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er einfach so ein bisschen müde irgendwann so auf halbem Wege gewesen ist. Und ich meine, die Knieverletzung ist das eine, aber ich hatte einfach den Eindruck, dass er so ein bisschen durch ist, dass er irgendwie so ein bisschen vielleicht auch eine etwas längere Pause gebraucht hätte, um sich vielleicht ein bisschen zu erholen. Das war auch so.
Es kann aber auch sein, dass er schon wusste, was bei Royal Rumble auf ihn wartet.
Und ich wollte gerade sagen, also ja, ich glaube, das war auch so die Zeit, wenn du jetzt auch so Geschichten aus, zum Beispiel aus dem Colt Cabana Podcast glaubst und auch gesagt wurde, der war zwar WWE-Champion, die haben den jetzt aber auch nie so für voll genommen, sprich, auch wenn es jetzt nur um so einen Quatsch geht wie irgendwelche WWE-Eigenproduktion, wo er da bei einem Film mitmachen sollte, und hat gesagt, natürlich alles CM Punks Worte, man weiß ja nie, wie die andere Seite aussieht, weil Triple H noch keinen Podcast gemacht hat mit Colt Cabana, kommt vielleicht dieses Jahr raus, Und dann eben bei diesem Film mitmachen sollte, aber gesagt hat, ja Leute, aber ich bin der WWE-Champion, ist Europa-Tour, wäre jetzt schon eher so mäßig geil, wenn ich jetzt nicht dabei wäre. Und Antwort war dann, alles klar, okay. Und auf einmal hat er am nächsten Tag irgendwie aus dem Internet erfahren, dass dann Randy Orton die Rolle bekommen hat. Und also ich denke dann solche Sachen, dann bist du irgendwie angeschlagen und ich sag mal, du wirst dann ja auch schon als WWE-Champion wissen, okay, ich verliere das Ding an The Rock und CM Punk ist jetzt ja nicht blöd. Dann wird er schon sich denken, gut, wir werden anscheinend twice in a lifetime bekommen. Und ich stehe nicht im Main Event, sondern hier steht dann ein The Rock erneut im Main Event. Und wenn da noch dazu kommt, irgendwie, ich glaube, das war doch ein oder zwei Jahre vorher, oder was 2010, ich weiß es gar nicht, wo er auch so frustriert war und meinte, ja, ich bin hier irgendwie so der beste Bad Guy der Company. Und wer ist bei Mania Main Event? Ja, The Miz. Und wenn du dann irgendwie so lange Champion bist und dann siehst, was du hast dann zwar den Titel, aber ich glaube, ein Punk ist dann auch so ein Mensch, der sieht dann eher das, was er gerade nicht alles bekommt, dann bist du auch irgendwann frustriert und dann merkst du auch eine Unlust. Und ich glaube, da kommen dann einfach sehr viele Faktoren zusammen.
Ja, ist glaube ich auch gerade auch dieser Faktor, dass er eben nicht ganz so oft im Main Event gestanden hat, wie es vielleicht gerade für so einen lang regierenden Champion üblich wäre. Ist, glaube ich, was dann schon an ihm kratzt und auch an seinem Selbstbild kratzt, weil, wie gesagt, wenn wir eins schon, glaube ich, oft genug gesagt haben, ist, dass er zum einen sehr konsequent ist, aber ich glaube, er war auch jemand, der sehr selbstkritisch gewesen, sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selber gestellt hat und vielleicht auch da sich selber und dann eben auch den, was aus ihm gemacht worden ist, nicht genügt hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da Frust aufgekommen ist. So, damit müssen wir jetzt aber doch zum Royal Rumble irgendwo kommen.
Nein.
Wir machen es kurz. Ja, CM Punk im Endeffekt, es gab ja dann, das hat ja schon alles darauf gestanden, dass es bei WrestleMania The Rock gegen John Cena sein würde. Und CM Punk hat dann eben seinen Titel hier gegen The Rock verloren und dann eben auch im darauffolgenden Event nochmal das Rematch verloren.
Nach dem People's Elbow.
So, das passen doch irgendwie. Also ich bin ja trotzdem The Rock-Fan, muss ich trotzdem mögen, aber klar war das bescheuert. Ich meine, das gleiche Geschichte hat man nochmal wiederholt mit Kevin Owens und Goldberg quasi, aber auch beim Rumble, oder? War auch ein Rumble, ja.
Ja, klar, muss ja zu Mania passen, ne?
Also, muss ja auch passen. Irgendwie. Da gibt man nochmal den Rückkehr ran. Ja, klar war das doof, aber letzten Endes musste sie am Punk auch irgendwann den Gürtel auch abgeben. So viel ist klar, dass es dann The Rock sein muss. Also, und er hatte dann nochmal CM Punk hat sich gedacht, okay, jetzt habe ich den Gürtel nicht mehr, bin auch nicht mehr im Championship-Rennen. Es gibt nur eine große Sache bei WrestleMania. Und da gab es dann zur Geschichte um die Streak des Undertakers. Und das Match war ja auch cool.
Sogar Match of the Night, wenn ich mich nicht täusche.
Yes.
Ja. Das war schon ein sehr gutes Match.
Wo wir auch wieder irgendwie dann sehr viel Spaß mit der Punk-Heyman-Kombination hatten. Und auch.
Ja.
Da waren ja auch viele asoziale Sachen. Ich glaube, das war ja auch, glaube ich, kurz bevor dann Paul Bearer gestorben ist.
Nee, es war kurz
nach dem. Meine ich ja.
Kurz bevor, machen wir uns jetzt schon mal lustig. Ja. So. Gleich stirbt er.
Wir zählen alle runter. Okay. Nee. Super. Also nicht nur Punk-asozial, sondern ich auch. Hey.
Ja.
Wo dann auch da wirklich ganz, ganz böse mit der Urne rumgespielt wurde und sie diese so über seinen Arm hatte rollen lassen, dann wurde sie irgendwann fallen gelassen, wo er sich dann auch mit der in Anführungsstrichen Asche, wie er jetzt ja, glaube ich, bei Starcast erzählt hat, es war Katzenstreu, die Sachen da über Kopf gerieben hat. Also das war schon grenzüberschreitend.
Ja, auf jeden Fall. Das war schon, ja. Ich wollte gerade sagen, hart an der Grenze, aber es war auch hier gelegentlich schon mal ein bisschen über den guten Geschmack darüber hinaus irgendwo. Letztlich ist dabei aber zumindest ein gutes Match rausgekommen, muss man dazu sagen. Also das WrestleMania-Match zwischen den beiden war sehr, sehr ordentlich. Punk hat verloren, überraschend. Danach ging es weiter mit einer Fehde gegen Chris Jericho.
Ganz kurz, man muss auf jeden Fall dazu sagen, sorry, dass ich unterbreche, dazu sagen, dass man aber das Einverständnis der Kinder Paul Bearer und so eingeholt hat. Also man hat sicherlich schon Schlimmeres gemacht, aber man hat hier mit Einverständnis der Erben und der Verwandten das eingesetzt. Von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm wie andere Dinge, die man noch schon gesehen hat.
Das stimmt. Bei der Fehde gegen Jericho ging es dann wiederum um den Best in the World-Titel irgendwo. Ne? Wir haben dann, wenn man weiterschaut, war Punk dann noch bei Money in the Bank, also erst dann in der Folge der ganzen Storyline hier ist er nicht mehr mit Paul Heyman aufgetreten, da hat es langsam gekriselt und bei Money in the Bank damals gab es dann das endgültige Zerwürfnis, wo dann eben ein Paul Heyman gegen ihn geturnt ist und ihn attackiert hat und ihn quasi den Koffer gekostet hat und in der nächsten Nacht bei Raw hat dann eben ein Paul Heyman gesagt, so, hör mal, CM Punk, du wärst ja nichts ohne mich und du bist nicht mehr länger der Best in the World und hat dann eben Lesnar auf CM Punk losgelassen und das führt dann eben zu unserem aktuellen Match of the Week, was der gute Kai und ich da besprechen. Das ist nämlich der SummerSlam 2013 und da treffen CM Punk und Brock Lesnar aufeinander und auch das ist ein sehr gutes Match, muss man einfach so sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Match. Einige sagen, das beste Lesnar-Match, was man zum damaligen Zeitpunkt seit vielen Jahren gesehen hat. Und sollte man sich anschauen, sage ich jetzt schon mal so vorweg. Und ja.
Danach wurde es ein bisschen schwieriger mit Heyman-Klienten. Ne? also, obwohl im Endeffekt ist es ja auch richtig. Also, ich sag mal, wer kann sich in der Reihe von CM Punk, Brock Lesnar einreihen, wenn nicht Curtis Axel? Oder? Also,
ja, wenn du nach. Ja, musst du mal überlegen. Rumble, The Rock. WrestleMania, The Undertaker, SummerSlam, Brock Lesnar, weiter geht's, Night of Champions,
Curtis Axel. Yes.
Läuft.
Ja, ja, das war dann auch dieses mit dem komischen 2-on-1-Handicap-Match, wo dann auch Heyman dabei war. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau es war, dann gab es auch mal irgendwann, gab es nicht auch ein Cell-Match, wo dann CM Punk mit dem Kendo-Stick Heyman auf dem Käfig vermopst hat. ich glaube, es war gegen Ryback oder sowas. Also
ja.
So gegen Ende hin, da war da schon auch viel, wo du gesagt hast, ja, also der macht jetzt halt irgendwie was, aber ist jetzt auch nicht mehr so das, was er noch vor 3 Jahren gemacht hat.
Gut, aber man hat ja in Curtis Axel was gesehen. Man hat ja nicht einfach jetzt ihm Fallobst gegeben, sondern man wollte den ja auch aufbauen. Man hat schon, der Sohn von Mr. Perfect, das, wenn er nur annähernd so perfekt ist wie sein Vater, dann wird eigentlich was Großes aus ihm. Aber eigentlich hat man da schon gesehen, dass aus Curtis Axel nichts Großes wird. Das war eigentlich schon ganz klar. Aber man hat es versucht immerhin. Klar, kann man nicht, sich drüber lustig machen. Ich fand Curtis Axel ganz kurz auch ganz cool, muss ich sagen, weil ich ja Mr. Perfect Fan bin und er sieht ihm ja schon so ein bisschen ähnlich. Man kann die Ähnlichkeit sehen, aber da fehlt halt wirklich einiges und da ist nicht viel draus geworden. Aus der Zusammenkunft mit Ryback wurde dann immerhin nochmal das kurzlebige Team Rybacksel, falls könnt ihr euch an das noch erinnern.
Ja, ja, natürlich.
Das ist der beste Teamname, den es überhaupt gibt.
Ja.
Die hießen so, Wybexel, oder?
Hießen die nicht Wybexel? Ja, die hießen so, ja. Aber ich bin ohnehin immer ein großer Freund davon, wenn man aus purer Kreativlosigkeit einfach nur irgendwie die Namen und die Musiken zusammenzieht. Weißt du, komm, hier einmal durch den Mixer gejagt, komm, das passt.
Deswegen wieder. Auch das Team von Robert Root und Dolph Ziggler einfach Rudolf nennen.
Ja, das ist ja gut. Rudolf ist geil, das ist eigentlich witzig.
Ja, auch schön. Oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich darüber noch zur letzten Fehde kommen soll. Auf jeden Fall gab es dann abschließend noch die Allianz mit Daniel Bryan. Da hat man die beiden ja hier teilweise auch noch in Deutschland zusammen gesehen gegen die Wyatt Family. Da sind auch gute Matches dabei rumgekommen, aber da hat man auch schon gemerkt, dass sowohl Daniel Bryan da schon nicht mehr fit war und CM Punk damals ja auch sehr angeschlagen war, laut eigener Auskunft, der auch mit Gehirnerschütterung gekämpft hat und sich teilweise an Matches nicht mehr so wirklich erinnern kann. Ja, ne, es gab dann noch ganz kuriose Sachen hier, das 3-on-1-Handicap-Match gegen The Shield bei TLC hatten wir noch.
Wo es ja auch diese ganz komische Geschichte gibt, wo dann, glaube ich, gesagt wurde, dass Zayn und das Match von AJ Lee als erstes gezeigt werden, weil er irgendwie zu einer Hochzeit musste, aber die WWE hat gesagt, ja, so, ja, aber du kämpfst auf jeden Fall an dem Tag. Na, er gesagt, ja gut, dann bin ich aber erstes Match und kann danach sofort abhauen. Also ja. Auch, ja, das, also da merkst du irgendwie, da ist alles nicht mehr so, wie es mal vor ein paar Jahren davor noch war. Viel Unzufriedenheit. Ja, genau. Und ich glaube, es war auch in der Zeit, wo eine sehr komische Geschichte passiert ist, wo, glaube ich, auch sich dann CM Punk im Match gegen Dean Ambrose bei SmackDown irgendwie eingeschissen hat.
Ach Gott, ja.
Ja, also man merkt, ich glaube, dem Typen ging es da auch einfach nicht mehr gut. Jetzt.
Übrigens, das ist auch übrigens gar keine Seltenheit. Ne? Also diese, ich habe mir im Ring in die Hose
gekriegt. Das sieht er doch auch mal.
Das hat auch einer von den War Raiders erzählt.
Ja, also.
Von den Viking Raiders, Entschuldigung.
Ja, also es ist.
Ich glaube, es war Hansen. Hansen ist Eric, ja. Ne?
Und ich glaube auch okay. Giant Gonzalez, ich glaube, er war es, wo dann irgendjemand auf jeden Fall, der bei Maniac gegen Tiger gekämpft hat und zum Tombstone hochgenommen wurde, hat sich, glaube ich, auch in die Hose gekackt. Und ich glaube, das ist super angenehm. Ach, unangenehm.
Wenn. Ich glaube, es war nicht Giant Gonzalez.
Den hat er sicherlich nicht hochgenommen.
Nein, Mann, wie hieß denn dieser
Ich glaube, es war Sid, oder? War es nicht Sid?
Nichts gegen Sid hier.
Ja. Hey, warte, aber war Giant Gonzalez dieser Affenmann?
Nein.
Alter.
Nein, Affenmann. Das war Kamala.
Warte, scheiße, wie hieß der denn nochmal? Der mit diesem Ganzkörperanzug.
Das war Giant Gonzalez, den du meinst. Aber den hat der Undertaker nie zu einem Tombstone hochgenommen.
Okay. Wieso denn der Affenmann überhaupt, lieber Kai?
Keine Ahnung, weil der war so haarig.
Ja, aber nicht lange. Der hatte ja die Haare nur ganz am Anfang. Die Haare waren später auch nur noch aufgedruckt.
Ja. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, weniger Spaß, wenn sich jemand in die Hose gekackt hat und du den Tombstone hochnimmst.
Das ist wahrscheinlich richtig. So, zurück zum Thema. seinen letzten Auftritt hatte CM Punk dann beim Rumble 2004.
Wolltest du jetzt herausfinden?
Okay. Seinen letzten Auftritt hatte CM Punk dann beim Royal Rumble 2014. Da ist er ja quasi dann von Kane attackiert worden und noch im Rumble-Match durch den Kommentatorenpult geworfen worden, durch das Kommentatorenpult natürlich. Und danach ward er auch nicht mehr gesehen. Er war noch angekündigt für Events, ist aber schlichtweg nicht aufgetaucht. Später hieß es in Interviews, er hat ein Sabbatical, also quasi eine Auszeit genommen. Er war immer noch hier und da mal in irgendwelchen Promo-Videos zu sehen, tauchte aber eigentlich nicht mehr auf. Und so peu à peu 2014 hat man dann gemerkt, so huch, CM Punk ist nicht mehr Teil von WWE. Und Shaggy, wie hast du es damals aufgenommen? Hast du CM Punk vermisst?
Klar habe ich CM Punk vermisst. Der hat ja auch wirklich in den Jahren davor seinen Stempel hinterlassen. Das war schade, ihn nicht mehr zu sehen. Aber es hieß ja auch, er hat nicht den WrestleMania Main Event bekommen, so den er wollte. Das war ja so erstmal das erste Gerücht. Und deswegen hat er jetzt auch keine Lust mehr auf die WWE, weil im Grunde hatte er ja auch schon alles andere da erreicht. Ich meine, das Einzige, was er noch erreichen konnte, war der WrestleMania Main Event. Der sollte nicht sein. Von daher hat er sich gedacht, nee, dann gehe ich lieber. Man hat ja sogar mit dem Match CM Punk gegen Kane geplant für WrestleMania. Und das wäre sicherlich nicht der Main Event geworden.
Was?
Von daher. Also würde ich mal sagen. Und von daher war es dann so, dass es CM Punk auch die Auszeit nehmen musste. Dass die gesundheitlichen Probleme, die er hatte, die kamen ja erst dann später noch zum Vorschein.
Ich glaube, wenn dann noch dazu kommt, dass, wenn du dann siehst, wer in diesem Jahr den Rumble gewinnt, mit jemandem, der, glaube ich, irgendwie 2 Wochen vorher angekündigt wurde in Form von Batista und der geplante Main Event dann wirklich Randy Orton gegen Batista ist, da wäre ich auch angesäuert.
Ja, es gab ja dann auch Interviews, wo er gefragt worden ist, so, wie ist es denn so, wenn man mit 35 quasi in Rente gegangen ist und retired ist? Und dann hat er nur gesagt, ja, mir geht's gut. Und irgendwann dann im Juli ist er quasi sein Profil auf WWE.com dann eben auch in die Alumni-Sektion gerückt worden. Und wenig später hat er dann auch eben kundgetan, dass er nie wieder in einen Wrestling-Ring steigen würde. Also, es war ein bisschen eine merkwürdige Übergangszeit. Dann gab es diesen Podcast mit Colt Cabana Ende des Jahres dann. Also das war auch damals wirklich ein Knaller. Ja. Ich weiß auch, den habe ich mir mehr als einmal angehört.
Das war auch wieder so ein richtiger Boom im Internet, also in bei den Internet-Wrestling-Fans. Ja. Wo alle irgendwie darauf gewartet haben. Und dann auch, wo es dann ja eine zweite Ausgabe geben sollte mit Fragen. Und es kamen einfach so viele Fragen, dass die, glaube ich, das gar nicht bewältigen konnten. Ja, also das war auf jeden Fall sehr krass.
Ja, CM Punk hat ja unter anderem darüber geredet, dass er eben schlecht medizinisch versorgt worden wäre, dass er diverse Entzündungsinfektionen gehabt hätte, Beulen, die sich gebildet haben, gebrochene Rippen und andere Geschichten, mehrere Gehirnerschütterungen, die alle nicht richtig erkannt worden sind, wo er dann quasi immer wieder durchgeschleift worden ist, mehr oder weniger. Und das hat schon eine gewisse Bitternis bei ihm hinterlassen, wenn man ihn da so ein bisschen reden hört. Ich glaube, inzwischen ist er da ein bisschen entspannter, weil er einfach vielleicht gar nicht mehr so viel darüber redet, aber ich glaube, inzwischen ist da so ein bisschen Gras drüber gewachsen.
Ja, mehr hat man noch bei StarCast gemerkt, fand ich, ne?
Genau. Wirkte da deutlich gelöster als noch. Also, ich finde, bei Colt Cabana hast du halt hier schon gemerkt, dass er da über ganz viele Sachen wirklich
Das war doch wieder 5 Jahre her.
Böse, ne? Ist.
Muss ich dir mal vorstellen, dass der Podcast 5 Jahre her ist.
Ja, also müsst ihr auch vorstellen, dass es hier im Punk schon seit 5 Jahren nicht mehr irgendwie aufgetreten ist, mehr oder weniger. Er hat ja nur noch ein paar kleinere Auftritte gehabt. Einmal da, als er da jetzt noch in diesem Jahr maskiert aufgetreten ist bei MKE Wrestling. Und dann eben 2015, wo er nochmal ganz kurz als Manager aufgetreten ist. Also auch da nicht so viel. Und stattdessen hat er ja dann noch seine MMA-Karriere im UFC-Ring vorangetrieben. Da haben wir ja auch diverse Male drüber gesprochen hier im Podcast. Ich glaube, das müssen wir gar nicht so großartig aufrollen, oder? Er hat 2 Kämpfe bestritten, beide hat er verloren. Eine per Aufgabe und eine per wie nennt man es denn? Per Ringrichter? Ja. Nicht Ringrichterentscheidung. Wie nennt man es denn am Ende?
Ja.
Per Auszählen der wie nennt man das denn?
Ringrichterentscheidung?
Unanimous Decision. Nee, es war Unanimous Decision, also die Punkte per Punktrichter entscheiden.
Ach, so stimmt, heißt
das. Per Punkte entscheiden.
Ach stimmt, das war doch, wo dieser Typ da einfach gesagt hat, nö, ich besieg den jetzt nicht.
Genau das, per Punktrichter.
Ich würde gerne noch erwähnen, was wir jetzt noch nicht ganz gesagt haben, dass er hat ja dann final noch seine Entlassungspapiere bekommen und am Tag seine Hochzeit mit der wunderschönen AJ Lee, das darf man auch nicht vergessen. Das wäre auch nochmal so ein kleiner Schlag in die Magengrube, selbst wenn er vorher schon nur wenig Wut auf die WWE hatte, dann war das ja jetzt dann nochmal ein kleiner Fauxpas eigentlich, den sich die WWE da erlaubt hat.
Ja, das wirkt dann irgendwann so ein bisschen wie so ein Rosenkrieg, ne? Zwischen beiden. Genau, so. Ihr sagt das, ich sag das, jetzt sagen unsere Anwälte nur noch das, weil wir beide nichts mehr sagen. Und das war dann auch irgendwie komisch und alle Fans standen so und haben wie bei einem Tennisspiel links, rechts, links, rechts, links, rechts geguckt und wussten gar nicht, was ist denn jetzt Sache?
Dann ist ja da eigentlich die entscheidende Frage, glaubt ihr, wir kriegen hier nochmal ein für alle Parteien versöhnliches Ende? Glaubt ihr, die finden nochmal irgendwann zusammen? Ich meine, in den vergangenen Jahren gab es ja diverse Möglichkeiten, wo selbst verfeindetste Parteien sich wieder getroffen haben, sei es wegen Geld, sei es wegen ehrlicher Gefühle. Aber Steggy, glaubst du, dass es nochmal zwischen WWE und CM Punk nochmal eine Annäherung geben wird?
Wir sind hier immer noch beim Wrestling und da gab es schon auch andere große Probleme, die von Wrestlern, die Probleme mit der WWE hatten, und die sind auch alle zurückgekommen. Wir werden CM Punk, ich glaube, wir werden ihn auf jeden Fall nochmal in einem Ring sehen. Ob wir ihn nochmal im Match sehen werden, im Wrestling-Ring, ob wir nochmal ein Match sehen werden, weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Er ist noch im besten Alter, da kann er noch Matches zeigen und am Ende. Ich meine, CM Punk braucht das Geld nicht. Er hat das Geld zur Beiseite gelegt und hat es noch. Aber ich glaube, allein für ihn, den werden wir noch mal sehen. Und ich würde irgendwann sicherlich auch, vielleicht auch, wenn Vince McMahon nicht mehr da ist, vielleicht dann, oder ein Triple H vielleicht, den muss er auch noch abwarten. Die sind ja auch nicht die besten Freunde geworden. Aber ich glaube, die Zeit heilt alle Wunden. Ich glaube, wir werden ihn schon wieder irgendwann noch mal sehen.
Kai, was glaubst du?
Ich hätte einfach ganz gerne, was auch viele Fans, glaube ich, hätten, einen runden Abschluss. Also dieses noch einmal dieses Störgeräusch hören und Call of Personality geht an. Einfach dieses, okay, jetzt ist auch irgendwie Ende. Also auch, wenn es nochmal, wäre es zwar schade, wenn es kein Match geben würde, aber auch mal so eine Farewell-Promo. Einfach so dieses, okay, jetzt ist es vorbei. Und nicht dieses, wir hatten jetzt ja eigentlich gar nichts. Es war einfach eine No-Show und ab dann war es Ende.
Ja, ich würde es mir auch irgendwo wünschen. Ich weiß aber nicht, ob wir dann nicht eher einen CM Punk, wenn überhaupt, bei anderen Promotions irgendwo sehen. Ich bin mir da nicht, ich glaube, CM Punk ist da wirklich erstmal raus. Also ich glaube, er ist jemand, der sehr nachtragend ist. Ich glaube, wenn er mal was gesagt hat, dann braucht das sehr viel, bis er da wieder umschwenkt.
Ja.
Und derzeit sehe ich das nicht.
Ja, wir haben Bret Hart deswegen auch wieder bei der WWE gesehen. Wir haben Bruno Sammartino. Klar, ich weiß, ich glaube es auch, eigentlich glaube ich es im Moment auch nicht. Aber sag niemals nie. Wir haben einen Ultimate Warrior wieder bei der WWE gesehen. Da gab es ja fast noch teilweise größere Momente. Ich meine, gerade in Bret Hart, das, was die WWE ihm quasi in Anführungsstrichen angetan hat, kannst du nicht toppen. Damit meine ich jetzt nicht nur hier, was in Kanada passiert ist, sondern auch das sicherlich die Sache mit Owen Hart. Aber er ist wiedergekommen und warten wir es ab.
Ich glaube aber, dass sich auch viele Leute, auch jetzt wenn du zum Beispiel Goldberg oder sowas, dass sich viele Leute auch noch vom Geld locken lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein CM Punk sagt, ganz ehrlich, ich hab genug, ist mir egal.
Ja, eben, das kann ich mir eben auch vorstellen, dass er da einfach sagt, so, mir ist das nicht wichtig, ich mache das, was mir gerade Spaß macht, ich mache hier was mit Comics, ich mache hier was mit Schauspielerei, ich brauche das vielleicht auch gar nicht mehr. Ich habe eigentlich die Karriere gehabt, das hat er jetzt ja auch bei StarCast gesagt, ich habe eigentlich eine sehr, sehr gute Karriere gehabt und ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen
wollte. Die Sache
ist
aber,
was habe ich denn jetzt?
Sie alle wissen auch, dass es nicht stimmt, oder? Also
ja, der WrestleMania Main Event, aber wird er nicht zurückkommen und wird in dem WrestleMania Main Event
stehen. Das denke ich mir nämlich auch immer so, dass im Endeffekt das Letzte, was er noch erreichen wollen würde, zumindest wenn es stimmt, was er immer gesagt hat, wäre das WrestleMania Main Event. Wenn er aber zurückkommen würde, um da in einem Main Event zu stehen, dann macht er ja genau das, wogegen er sich früher mal ausgesprochen hat.
Also er würde ja für den WrestleMania Main Event zurückkommen, den würde man ihm geben.
Ja, also, aber wenn der zurückkommt, dann wäre er ja auch der Part-Timer, der nur dafür zurückkommt, das meine ich.
Tja, und? So. WrestleMania Main Event, Baby, CMK.
So. Einfach mal irgendwie so einen Rollins beim Rumble den Titel abnehmen und dann.
Genau. Ja, aber erst so in 6-7 Jahren, weißt du, so, wenn er dann wirklich drüber ist. Wenn dann gar nichts mehr geht. Wenn der Go-to-Sleep dann wirklich so Go-to-Nap wird irgendwie.
Ja.
Ja, mal gucken. Also ich halte es erstmal für sehr unwahrscheinlich. Aber gucken wir einfach mal. Wie gesagt, im Wrestling haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. So, liebe Leute, wir sind jetzt schon weit über der 2-Stunden-Grenze. Sollen wir noch Fragen machen?
Ja! Nee, ich will echt Fragen machen.
Darf ich noch abschließend 2 Facts raushauen, die ich sehr toll finde? Ja, okay. Was ich immer mochte, ist, dass es so lange, was du natürlich am Anfang direkt erwähnt hast, weil du ja sehr gut vorbereitet bist, dass es am Anfang immer so ein Gerücht war, wofür CM steht. Und dass er damit auch immer gespielt hat, immer andere Sachen genannt hat. Irgendwie so, ja, nee, einen Interview steht es für Cookie Monster. Und bei dem anderen so, nee, steht für Chicago Made, Crooked Moonsault, Charles Montgomery, also hier wegen Mr. Burns. Das mochte ich immer sehr gerne. Und eine Sache, die ich im Bruce Pritchard Podcast erst herausgefunden habe, was ich sehr krass respektabel finde, ist, wir alle wissen jetzt ja gerade nach diesem Podcast, CM Punk, Straight Edge, aber auch sehr guter Freund von Harley Race gewesen. Und an einem Geburtstag von Harley Race hat dann eben Harley Race gesagt, okay, jetzt kriegen alle einen Shot. Und aus Respekt hat Punk diesen Shot getrunken. Und hat gesagt so, das sind zwar, also ich habe halt meine Beliefs, so ich bin Straight Edge, aber ich tue das jetzt als Gefallen für Harley Race. Und ich finde, das ist irgendwie so ein krasser Freundschaftsbeweis oder so eine krasse Aktion.
Respekt.
Genau. Da musste ich irgendwie lange drüber nachdenken, als ich das gehört habe, weil ich war so, Respekt.
Ich habe gedacht, du hast jetzt lange drüber nachgedacht, wem du deine ganzen Alkohol-Eskapaden widmen wirst.
Headlock.
Die letzten Jahre so, jedes Bier beim 16 Karat, Respekt für Headlock.
Jedes Bier bei der Anniversary, beim Shortcut letztens. Ja. Headlock hat mich krank gemacht. So.
Ich war früher jung und fit, heute bin ich hier.
Irgendwann mache ich auch so einen Podcast, wo ich ganz schlecht über euch rede und ihr mich verklagt.
Ja, wunderschön. Wir beantworten trotzdem ein paar Fragen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns da finden könnt, gerne schreiben. Wir machen jetzt nicht mal ganz so viele, weil wir sind ja eh schon hier in der Overtime. Der Oliver hat gefragt, ich finde derzeit recht gut, wie man Jesse Gabbard bei NXT UK aufbaut und im Produkt etabliert. Glaubt ihr, Jesse wird es erstens bei NXT UK bis an die Spitze schaffen, der Women's bis an die Spitze als Women's Champion schaffen? Und zweitens, meint ihr, sie hat auch Chancen, im WWE Main Roster eine größere Rolle zu spielen? Also einmal NXT UK Women's Championess und einmal WWE Main Roster. Shaggy.
Ich muss dazu sagen, ich verfolge NXT UK ja leider gar nicht, im Gegensatz zu euch beiden. Ich sollte aber mal wieder damit anfangen. Aber zu Jesse Gerber, das ist nicht nur eine tolle Frau, das ist auch eine verdammt gute Wrestlerin. Und die wird es bei NXT UK schaffen. Die hat einfach das Können und das Charisma und die Optik. Und ich glaube, die wäre auch eine Bereicherung fürs Main Roster bei der WWE. Wenn man sie da mitspielen lässt, dann wird sie da auch auf jeden Fall eine große Rolle haben.
Kai, was glaubst du?
Ja, momentan spielt sie ja eher so die Henkerin für Genie.
Genau.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, also weil auch, ich glaube halt schon, dass sie mit ihrer Erscheinung irgendwas erreichen kann. Ich sehe sie da jetzt momentan aber erstmal nicht, weil du auch dann noch irgendwie, also ich sehe halt andere Leute erstmal über ihr, zum Beispiel irgendwie eine Rhea Ripley, eine Kelly Ray, eine Toni Storm, aber bei NXT UK an der Spitze könnte ich sie mir irgendwann vorstellen, mehr aber auch nicht.
Genau, ich bin da bei dir. Also ich sehe es auch so bei NXT UK durchaus. Ich finde auch da muss man noch ein bisschen am Outfit und an der Präsentation und so, mir ist das alles noch ein bisschen zu, das klingt jetzt böse, wenn ich das sage, aber so, das ist noch ein bisschen zu Indie. Das muss noch ein bisschen aufpolierter und ein bisschen schicker und ein bisschen moderner sein. Ich finde, da fehlt noch so ein bisschen was. Also da fehlt mir noch so ein bisschen mehr Charakter drumherum, auch was durch das Outfit besser getragen wird, als das, was sie jetzt aktuell anhat. Aber ich glaube, das kann man machen. Und ich glaube, dass sie auch bei NXT UK eine große Rolle spielen wird. Ich sehe sie aber auch nicht im Main Roster unbedingt als die ganz große Persönlichkeit. Ich weiß nicht genau, wieso. Aber sie ist auch nicht mehr die Jüngste, sie hatte auch schon Nackenprobleme und solche Sachen. Ich glaube, dass man sie eher hier in Europa einsetzen wird, und weil sie da ja auch gut mit PR und so, das kann sie ja super. Sie ist ein super netter Mensch, die kann super gut Interviews geben. Ich glaube, die kann auch hier eine gute Repräsentantin für den Sport sein.
Ich finde auch, bevor wir zur nächsten Frage kommen, muss ich nochmal sagen, dass ich euch beide echt gern mag. Ihr seid mir sehr sympathisch, auch wenn ihr keine Ahnung vom Wrestling habt. Wir reden immerhin über hier die Alpha Female. Du wolltest zur nächsten Frage kommen, Entschuldigung.
Jesse ist super, wie gesagt, Jesse ist echt eine tolle Wrestlerin, ist eine tolle Frau, aber ne, wurde ja nach unserer Meinung gefragt.
Ja, eben, wie gesagt, ich habe es ja auch schon.
Nicht, dass ich ihr nicht gönnen würde.
Ja, ich habe es ja auch schon begründet, was ihr gesagt habt.
Ja, ja. Hat eigentlich der Ringrichter in einem Wrestling-Match auch tatsächlich eine wichtige Aufgabe oder ist er einfach nur ein Statist bzw. eine Nebenrolle, um den Zuschauern einen Schiedsrichter zu verkaufen, der für die Einhaltung der Regeln zuständig ist? Ja, so, wir hatten so eine ähnliche
Frage
schon mal
die gleiche in eine andere Frage, Richtung, glaube ich. Irgendwann mal.
Wir hatten schon mal, wir hatten zumindest mal die Frage, dass da, was hat das mit dem Kästchen hinten auf sich und so. Ja, Kai, wenn wir die Frage schon warten, dann weißt du die Antwort.
Ja, der Referee, der koordiniert sehr viel, also er gibt Infos weiter, gerade wenn Wrestler am Boden liegen, also dann können sie ja schlecht reden, außer sie rufen so laut wie Bailey bei ihrem Match gegen Lacey Evans. Und er sagt dann zum Beispiel die nächsten Spots an, überbringt irgendwie Nachrichten, Ja, also der ist da schon sehr, sehr wichtig.
Der überbringt Nachricht.
Mit Rolle und Trompete, so liest es halt vor.
Achtung, Achtung, eine Nachricht.
Nein, er ist natürlich zum einen auch für die Gesundheit der Wrestler mitverantwortlich. Der ist am nächsten dran. Wenn man genau hinschaut nach bestimmten Aktionen, gibt es ja auch diesen Check, dass der dann noch teilweise mal die Hand greift von denen und dann, wenn die zurückdrücken quasi, dann weiß man, okay, da ist noch Leben in der Bude. Der ist natürlich auch wirklich unmittelbare Kommunikation der Wrestler. Wenn irgendwas im Ring passiert, dann sagen die das zuerst dem Referee und der koordiniert das dann quasi mit den Verantwortlichen, die oben an den Kopfhörern sitzen. Ansonsten Shaggy, auch so Sachen wie zum Beispiel Eingriffe durch Fans, da muss auch ein Referee zum Beispiel eingreifen.
Da, klar, oder? Da muss ja auch sofort da sein und das unterbinden. Aber auch die Zeiteinhaltung ist ja bei TV-Shows, ist es ja zum Beispiel total wichtig. Da hat ja zwar noch ein Mann, der verdeckt neben dem Ring sitzt und eben irgendwie die Zeit immer durchsagt, aber der muss quasi die Werbepausen genau einhalten. Die Wrestler müssen wissen, jetzt ist Werbung, jetzt kommt gleich Werbung, eine Minute und sowas. Dafür ist er auch total wichtig. Also
krass, wusste ich gar nicht.
Ja. Da übergibt quasi alle, ist quasi, wie Olaf gesagt hat, die Verbindungsstation zwischen der Gorilla Position und den Wrestlern.
Guck mal, so danke Oliver für deine Frage, ich habe auch noch was gelernt.
So, weiter geht's. Der Matthias fragt per Mail, hätte man bei der WWE anstatt des Tag-Team-Titles in der Women's Division nicht einen vergleichbaren Titel zum Intercontinental oder US-Championship einführen sollen? Und er führt dann hier noch weiter aus, ja, man hätte das ja als Sprungbrett quasi nach oben nehmen können, hätte beispielsweise eine Lacey Evans damit besser aufbauen können als mit ihrer Fehde gegen Becky Lynch oder zum Beispiel auch eine Kairi Sane erstmal so quasi in den Midcard-Titel Region stecken können. Shaggy, was hältst du davon? Und,
Nee, halte ich gar nichts von. Also ich sag mal so, ich war ja ein Befürworter der Damen-Tag-Team-Gürtel und ich muss auch sagen, da habe ich mich wohl sehr geirrt. Also die haben uns überhaupt nichts gebracht. Die stören eher und die blocken echt andere Wrestler ab. Man hat nicht, der Roster ist nicht groß genug. Man braucht die Damen-Tag-Team-Gürtel nicht und man hat die beiden Haupt-Damen-Gürtel, so ein Mid-Card-Damen-Gürtel, der würde ja sicherlich, da würde wahrscheinlich dann auch noch ein zweiter kommen, wenn man schon einen einsetzt. Nee, den braucht man nicht. Man hat nicht, das Roster der Damen ist nicht groß genug, um wirklich so viele Titel zu tragen. Das wird wachsen und dann kann man vielleicht neben dem Tag Team Gürtel irgendwann nochmal einen Midcard Gürtel einführen, aber im Moment braucht man
nicht. Man sagt ja anstelle, ne?
Ja, aber im Moment braucht man beide einfach auch nicht. Also, das bringt nichts. Man braucht nicht noch einen dritten Single-Titel bei den Damen.
Das stimmt, ja genau, das ist eben die Sache. Wir haben ja schon zwei Single-Titel und selbst da ist es ja irgendwie immer Charlotte halt irgendwo, egal auf welcher Seite. Ja, also ich finde generell, also dass halt ein dritter Titel, egal ob jetzt Tag-Team oder Midcard, weniger Sinn gemacht hätte. Sondern einfach so lassen, wie es ist, sondern die Frauen vernünftig aufbauen.
Genau das. Genau das, was ihr gesagt habt, bin ich auch komplett dabei. Tag-Team-Titles braucht man nicht. Ich habe aufs erste Lesen von der Frage habe ich noch gedacht, so ja, irgendwie wäre das ja schon cool. Und wenn man dann aber wirklich drüber nachdenkt, dann ist genau das eingetroffen, was Shaggy nämlich gesagt hat. Es ist einfach zu wenig Tiefe, gerade im Roster entsprechend. Eigentlich reicht ja, ein Titel für die Damen.
Letztendlich wieder Fäden, die nur darum begründet sind, ja, wir kämpfen um den Titel. Und warum? Ja, weil wir kämpfen halt um den Titel.
Genau das. Dann fragt der Matthias noch, man liest ja bereits schon von den Wednesday Night Wars, also zwischen AEW und WWE. Glaubt ihr, dass die AEW sich gegen NXT locker behaupten kann und sieht man durch die Positionierung von NXT schon, dass die WWE die AEW immer noch unterschätzt? Schließlich laufen ja zumindest die Ticketverkäufe der Weeklies deutlich besser als bei Raw und SmackDown. Ja, Kai, wie siehst du hier die Sache?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sich AEW gegen NXT durchsetzt. Also irgendwie schon, auch gerade, weil immer noch NXT einfach on demand geguckt werden kann. Zwar nicht sofort, aber einen Tag später. Also letztendlich werden sich die Leute das Best of Both Worlds holen und dann gegebenenfalls AEW live schauen und einen Tag später NXT. Was die Sache natürlich mit den Ticketverkäufen angeht, so Sachen muss man irgendwie dann immer noch nach einem Jahr, nach zwei Jahren bewerten oder ist nicht bei den ersten Shows. Weil klar, das sind halt die ersten Shows, ne? Da sind die Leute heiß. Ist halt die Frage, wie ist es nach einem Jahr? Auch wenn du jetzt in zwei Jahren oder sowas deine Weeklies ankündigst, sind deine Tickets immer noch ausverkauft innerhalb von 15 Minuten. Das wird interessant sein. Klar läuft es jetzt gut, aber weil es jetzt der neue heiße Scheiß ist.
ich habe ja auch letztens geschrieben, wir haben eine ähnliche Diskussion auch schon unter uns geführt und da habe ich auch schon gesagt, so, erinnert euch mal dran, wie heiß wir alle vor drei Jahren irgendwie auf NXT gewesen sind. Und jetzt heute ist man irgendwie schon, man ist schon auch ein bisschen verwöhnt da. Und Shaggy, wie siehst du dir hier die Sache? Glaubst du, dass wir da, also ich finde es auch wieder so schwierig, locker behaupten. Ich weiß nicht, also es gab ja zuletzt jetzt ein erstes Special quasi von AEW auf TNT. Das hatte irgendwie knapp 400.000, 350.000, 400 Zuschauer. Ich bin wirklich mal gespannt, ob die Quoten da so gut sein werden.
Aber ja, mal sehen, wie sich also das. Also knapp 400.000 Zuschauer ist richtig, aber die Show wurde auch erst wenige Tage zuvor beworben. Und die Show hatte auch deutlich mehr Einschaltquote als das normale Programm, was sonst auf der Zeit auf TNA läuft. Ich glaube, da läuft eine Wiederholung von Supernatural und deutlich mehr Einschaltquote hatte da
AEW. Kannst du mal Supernatural in Ruhe lassen?
Nee, ich sage nur, dass sie mehr Einschaltquoten hatten als die Wiederholung von Supernatural am Freitagabend. So viel dazu. Klar, ich glaube schon, dass AEW NXT zumindest in den Zahlen übertrumpfen wird auf Dauer. Zum einen hat man, also man, es ist das größere Produkt, weil das NXT-Produkt sieht klein aus im Vergleich zu AEW, zu dem Produkt, aber hat weniger Reichweite. TNT hat auf jeden Fall eine größere Reichweite. Und ich glaube schon, dass man da an NXT zumindest vorbeiziehen wird. Aber man wird nicht die Quoten erreichen, die Raw und SmackDown haben. Ich glaube, SmackDown wird in den ersten Wochen sowieso auf Fox dann, die werden in der hohen bei 3.8 irgend sowas landen. Vielleicht sogar werden sie die 4 mal knacken in den ersten Wochen. Das alles andere wäre eine Riesenenttäuschung. Also wenn SmackDown in der ersten Woche unter der 3 bleibt, dann ist es eine Riesenenttäuschung für Fox. Dann kann die WWE relativ schnell bald einpacken, muss man so sagen. Warten wir es ab. Ich tippe mal auf eine hohe Einschaltquote am Anfang bei SmackDown. Und ein AEW, die werden nicht jede Woche die 2 schaffen. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass NXT die 2
schaffen. Nee, aber da wären ja 800.000 bis 1 Million schon auch eine gute Zahl für NXT. Das haben sie schon mal erreicht, als sie schon mal auf USA Network liefen. Und man muss auch immer bedenken, parallel, klar, das ist schon was, aber NXT ist man ja auch gewohnt, das on demand zu schauen. Das gibt es ja 24 Stunden später, genau. Kann man es ja auch wiederholen und dann schauen. Also von daher warten wir es ab. Aber insgesamt in den Zahlen wird AEW nicht die WWE schlagen können, glaube ich nicht.
Ich bin vor allem gespannt, ob dadurch insgesamt die Zahl der Wrestling-Zuschauer wachsen wird. Also ob man quasi wieder neue Zielgruppen aktivieren wird und alte vielleicht wieder reaktivieren können das, wird. Das ist ja, ja eigentlich das, auch das Interessante, weil das hat...
Nee, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Sag du erst fertig, dann werde ich meine Meinung nochmal dazu sagen.
Okay, weil das war ja damals beim ersten Monday Night War, um den Vergleich hier zu ziehen, war das ja auch so. Da hat man ja Befürchtungen gehabt, so, wir haben jetzt vielleicht hier WWE zieht, ich weiß gerade nicht die Quoten, wie es damals gewesen ist, damals zieht von mir aus 4 Millionen Zuschauer, jetzt geht WCW dagegen, auf einmal haben wir nur noch 2. Aber es war ja das genaue Gegenteil. Und das ist ja eigentlich das viel, viel Interessantere, ob dadurch wirklich nochmal ein Wrestling-Boom entfacht werden kann. Und man quasi einfach andere Zielgruppen nochmal erreichen kann. Das ist ja das Spannende ja. Eigentlich auch an der Geschichte. Nicht nur dieser Head-to-Head-Gedanke.
Und das glaube ich nämlich, das ist der eigentliche Vorteil. Weil Konkurrenz belebt nun mal das Geschäft. Man versucht ja jetzt schon seine Wochenshows besser zu machen. Und darauf wird es hinauslaufen, dass man interessantere Geschichten möglicherweise zeigt und dadurch einfach mehr Zuschauer insgesamt wieder Wrestling einschalten. Das tut beiden Ligen gut. Und ich glaube, so könnte es sein. Das wäre das, was man im besten Fall erreichen sollte.
Passend dazu ist bereits bekannt, ob die AEW im deutschen TV zum Start übertragen wird. Kann ich ganz kurz sagen? Nein. Bis jetzt noch keine Information. Ich hoffe auch, dass da was kommt. Mal gucken. Der Arne fragt noch per Facebook heute, das ist die Frage, die an Shaggy geht hier, weil ich glaube, der Kai hat davon keine Ahnung.
Schon wieder eine Frage zum Thema Sex oder was?
Bin beim Raw schauen, jetzt bei der Survivor Series 97 angekommen. Warum sind die anderen Mitglieder der Hart Foundation in der WWE geblieben, obwohl der Hitman ja betrogen wurde, Shaggy? Ein bisschen Montreal Screwjob Reloaded.
Aber sind sie ja, glaube ich, gar nicht mehr lange geblieben, oder? Ich kann mich nicht mehr so ganz richtig erinnern, aber ein Bulldog und ein Jim Neidhart sind ja relativ schnell dann auch zur WCW gewechselt. Die waren gar nicht mehr so lange genau. Bei der WWE. Und ein Owen Hart hatte einen Vertrag, der einfach noch lief und den konnte er einfach nicht so aussitzen. Und da musste er quasi noch dann bei der WWE bleiben und wurde ja auch dann gar nicht so schlecht eingesetzt am Anfang.
Ja, also genau so, was Shaggy sagt. Es war wohl de facto auch so, dass man quasi in David Boy Smith und Jim Neidhart einfach nicht so die großen Talente gesehen hat. So nach dem Motto, die können wir gehen lassen. Die waren eh schlecht drauf. Und dann auch so in der Konstellation, wenn du so ein geballtes Lager hast mit drei Wrestlern, die mit den anderen on the road sind und missmutig sind, ist natürlich auch schwierig, ne, wenn du so eine eigene Splittergruppe da hast. Deswegen hat man die quasi entlassen. Die haben ja eh alle um ihre Entlassung gebeten, auch in Owen Hart. Aber in Owen Hart hat man eben nicht ziehen lassen, weil man dann in der Konstellation eben die Sorge gehabt hat, dass man da bei der WCW zu großen Profit draus schlagen könnte. Und das wäre wahrscheinlich auch so der Fall gewesen. Aber
ja, also ein Jim Neidhart und ein David Boy Smith sind ja zur WCW gewechselt. Und ich kann mich da nicht an große Erfolge der beiden danach im Nachhinein noch erinnern.
Ja, aber wenn du alle vier hast.
Ja, das ist dann schon mal was anderes. Gerade ein Owen Hart, war immer nur so ein Rotdiamant. Der hat zwar mal ansatzweise gezeigt, was er kann und kam auch richtig an, aber der wäre in der heutigen Zeit, wäre das ein Hammer-Main-Eventer.
Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich dann eher ein Trainer, oder?
Wenn er jetzt noch leben würde, wäre er ein Trainer, ja. So, aber ich meine jetzt, wenn der ohne ja, also, hat aus der Zeit quasi in die heutige Zeit gesetzt hätte, also da stell dir mal in Seth Rollins gegenüber, da ist ein Owen Hart dort deutlich drüber.
Ja. Owen Hart wäre wahrscheinlich auch noch am Leben, wenn er zur WCW gegangen wäre. Das muss man auch mal so ganz klar so sagen. Der Philipp fragt noch bei Facebook, das ist auch die letzte Frage. Ich hätte mal so eine Was-wäre-wenn-Frage an euch. Was meint ihr, was wäre, wenn damals nicht Kofi den Platz von Ali übernommen hätte, sondern Big E? Hätte sich auch solch eine Geschichte ergeben können oder was meint ihr? Ja, also es geht hier natürlich um die Elimination Chamber, wo damals Kofi Kingston eingesprungen ist. Und was wäre passiert, wenn Big E hier reingerutscht wäre? Wäre der dann auch so frenetisch angefeuert worden? Und hätten wir dann vielleicht Daniel Bryan gegen Big E bei WrestleMania gehabt? Kai, was glaubst du?
Hätte natürlich alles sein können. Aber ich glaube, dass eben bei Kofi diese emotionale Ebene noch krasser mitgeschwungen ist, weil er ja wirklich, wie wir alle wissen, 11 long years da war. Oder war es 10? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall irgendwas mit zweistelligen Bereich.
Ich meine, ja, es waren 11.
Und dadurch hatte man bei Kofi irgendwie noch mehr diese emotionale Verbindung, weil alle so waren, ja, ich sehe den schon verdammt lange und er hat es auch verdient. Klar hätte man mit Big E, denke ich mal, auch sowas machen können, aber bei Kofi war es ja so ähnlich, wie es ganz, ganz am Anfang bei Brian war. Das ist dann ja einfach so gewachsen auch. Also immer, das Match kann ja nur so viel liefern, wie das Match eben liefern kann. Und die Leute haben dann Kofi auch dementsprechend angenommen. Ob es bei einem Big E geklappt hätte, weiß ich nicht. Ich gehe aber stark davon aus, dass Kofi von den dreien die beste Wahl war. Ist.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass dieser Underdog-Faktor hier so eine gewisse Rolle gespielt hat. Ja. Weißt du? Also da passt ja auch eher ein Kofi da irgendwie besser rein. Kofi ist seit Jahren ein Publikumsliebling. Ich denke schon, dass ich glaube schon, dass das Publikum auch ein Big E angenommen hätte und den bejubelt hätte, aber ich glaube, da wäre nicht so eine Emotionalität bei entstanden, wie du schon gesagt hast. Shaggy, glaubst du irgendwas anderes als wir?
Ich habe im Grunde schon alles gesagt. Die Underdog-Geschichte hätte ich erwähnt, deswegen wiederhole ich es nicht nochmal. Ich glaube, ich hätte damals aber gern Big E in der Rolle gesehen, ganz am Anfang, muss ich sagen. Ich habe mich geärgert, dass er es nicht war, aber letzten Endes war Kofi die richtige Entscheidung. Big E hätte niemals diese Geschichte jetzt gegeben, wobei ich sehr, sehr viel in Big E sehe und ich glaube, seine Zeit kommt noch.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der nochmal als Singles-Wrestler durchstarten wird. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, damit sind wir durch. Oh mein Gott, so eine lange Ausgabe schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Aber die Personality-Podcasts, die sind es wieder. Da gerät man dann doch auch ein bisschen ins Schwärmen. Ich sage Dankeschön an Shaggy und Kai, dass wir hier dieses Ding gestemmt haben. Und ich hoffe auch, dass ihr da draußen entsprechend Zeit mitgebracht habt, um das Ding hier anzuhören und auch entsprechend Spaß an unseren Ausführungen hier gehabt habt, weil ich glaube, das gehört ja auch vor allem mit dazu. Und nächste Woche geht es dann hier weiter, natürlich mit der Berichterstattung zum Clash of Champions. Da werden dann Kai und ich trotz meines Urlaubs ein bisschen über die Clash of Champions plaudern. Hier gibt es eine Preview und dann sprechen wir in der nächsten Woche wahrscheinlich der Shaggy, der David und ich über 20 Jahre SmackDown nochmal. Schöne Storylines, Matches und so weiter und so fort. Da werden wir auch ein bisschen drüber plaudern. Das wird auch wunderbar werden. Ansonsten schaut uns natürlich gerne dabei zu, was wir so treiben. Nämlich schaut bei Facebook vorbei, schaut bei Patreon und Steady vorbei. Unterstützt uns da, wenn ihr unsere Geschichten hier mögt, die wir erzählen. Und ansonsten sage ich einfach Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Und eines noch, wir haben gelernt, dass der Affenmann nicht in die Hose gemacht hat. Danke Kai, CM Kai. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ich wollte auch noch sagen, das letzte Mal, dass ich so vorbereitet war, war glaube ich meine mündliche Abschlussprüfung. Aber gut, ich sag mal, beim Affenmann, der sich in die Hose gemacht hat, lag ich falsch.
Und, ja, das macht nichts.
Immer super cool bleiben, ne?
Aber Kai hat sich sein Leben lang auf diesen Podcast vorbereitet. Das ist doch auch schön. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.